Es ist ein wunderschöner guter Morgen, finde ich jedenfalls. Es ist nämlich heute der 21. Januar 2024. Hier ist Fest und Flauschig. Es ist die große Sonntagssendung. Jan hat einfach auf mich gezeigt, ich bin noch gar nicht richtig vorbereitet, habe noch ein halbes Käsebrötchen im Mund und begrüße jetzt meinen kongenialen Partner, der wieder erholt, frisch strahlend aus New York zurückgekehrt ist und mich auf der anderen Seite dieser schönen Erdkugel begrüßen wird. Hallo Jan!
Ich grüße dich, mein lieber Kollege Oliver.
Na?
Es ist tatsächlich der 21. Januar und ich bin bereits wieder zurück und wir haben gerade ein Dudelsack-Intro gehört, um so ein bisschen die bösen Geister zu vertreiben zum Anfang des Jahres. Für alle Leute, die das mit den Böllern dieses Jahr nicht so ernst genommen haben, wie man das eigentlich machen sollte als Deutscher, die haben jetzt nochmal die Dudelsack-Geistervertreibung von uns bekommen hier bei Spotify, bei Fest und Flauschig. Welcome!
Ich habe ein ganz krankes Tier gesehen, Instrument gesehen. Und zwar hat mir das hier irgendjemand geschickt. In Rumänien gibt es wohl ausgestopfte Ziegen, die als Dudelsack benutzt werden.
Ganze?
Da wird die ganze Ziege mit Kopf und allem dran. Sieht aus wie eine ausgestopfte Ziege. Die kriegt hinten einen Schlauch im Po und vorne kommt, das hat auch einen Namen, Pamanka oder so. Das ist ein ganz traditionelles, aus Rumänien, glaube ich, kommt das Instrument, was benutzt wird, wenn das Tier tot ist, damit das Tier noch weiter benutzt werden kann. Eigentlich relativ praktisch.
Also die Ziege wird quasi wie so eine Avocado, wie vom Fruchtfleisch
aufgepumpt.
Dann wird die wieder zugenäht und dann wird die mit, weißt du, mit so einem großen Esslöffel wird die Ziege von innen ausgekratzt und dann näht man die wieder zu und hat man so einen großen Sack und dann, und die Hörner sind dann das wie so Flöten oder wie?
Da hältst du dich dran fest an diesem Ding. Es sah komplett merkwürdig aus. Viele Tierfreunde wird das nicht erfreuen. Vielleicht unglücklicher Anfang in die Sendung. Aber was ist schon ein glücklicher Anfang? Jan, ich habe schon Arbeitstitel für diese Sendung.
Was denn?
Eine dieser Sendungen. Überleg mal, pass mal auf. Montana Black, ne? Der hat diesen Slogan. Wenn jemand sich mit Montana Black anlegt, dann schreiben die Fans ihn. Haben die doch bei uns auch gemacht, so. Ne? Das ist dann der Monte-Effekt. Und dann haben Leute so 11-Jährige geschrieben, ihr hattet gar keine Ahnung vom Monte-Effekt. Und wir brauchen auch so einen Slogan. Und ich finde, wenn so eine Sendung richtig verrückt ist von uns, dann sagen wir jetzt immer in dieser Sendung, oh, das war eine dieser Sendungen. Okay. Und dann sagen unsere Fans nämlich da waren wir Jan und Olli, es war wieder eine dieser Sendungen. Mhm. Weißt du, dass wir so ein Schnack, der sich dann immer wiederholt, das braucht man, um die Community bei sich zu behalten. Es war wieder eine dieser Sendungen.
Ich sehe schon die ersten T-Shirts damit aus der Druckerpresse laufen.
Genau, da steht einfach nur drauf, eine dieser Sendungen. Nee,
für T-Shirts, oder? Eines dieser T-Shirts.
Stimmt, das ist ja noch verrückter.
Genial,
daran.
Genial.
Und dann gehen wir irgendwann dann nochmal auf Tour, Podcast-Tour, eine dieser Podcast-Touren.
Oh Gott, Alter, nee, hab ich jetzt schon keinen Bock drauf.
Ey, dann können wir alles immer mit dieser eine dieser Nummer machen.
Komm, lass uns direkt mal ein heißes Eisen anfassen. Ich möchte es einmal kurz offen aussprechen. Wir haben uns da öfter schon mal, wenn das Mikrofon aus war, drüber unterhalten. Es gibt eine Sache, ich möchte ein Denkmal vom Sockel stoßen. Und zwar der Live-Podcast. Es ist inzwischen ein großer, in Deutschland, aber auch international zu beobachtender Trend, dass immer mehr Podcast-Paare Live-Podcasts machen. Wir haben da selber, nehmen uns da mal nicht aus von. Ich muss aber sagen, ich habe ein ganz merkwürdiges Gefühl, wenn man riesige Venues voll macht mit nichts anderem als einfach nur einem fucking Podcast. Ich habe immer ein latent schlechtes Gewissen und dachte dann so, ja okay, beim Weihnachtszirkus kann man es machen, weil da wird irgendwie Geld für einen guten Zweck gesammelt. Und in Hamburg in der Markthalle in der Sporthalle haben wir es gemacht, weil da konnten die Leute uns mal beim Saufen zugucken. Aber ansonsten.
Richtig.
Ansonsten finde ich das irgendwie weird und ich finde es merkwürdig, dass das eingerissen ist.
Ich gehe sogar so weit zu sagen, jedes Mal, wenn wir beide eine Live-Sendung haben, denke ich danach und ich glaube, dir geht's anders, nicht anders auch. Gut, das hat jetzt auch gereicht für ein Jahr jetzt mal wieder. Also ich bin noch nie mit dem Gefühl mit dir aus der Live-Sendung gegangen. Das hat nichts mit uns beiden zu tun, glaube ich. Aber dass man gedacht hat, oh, das können wir jetzt eigentlich öfter mal machen.
Weißt du, was ich meine?
Weil es lebt schon sehr davon, dass man sehr intim zu zweit ist und dass man einen kleinen Gesprächskreis hat. Und sobald du anfängst, dann zu performen für die Leute oder denen gefallen zu wollen, wird's eigentlich scheiße. Aber ich finde das, was ich eigentlich sagen wollte, ich finde das merkwürdig. Und ich finde das irgendwie auch bedrohlich und bedenklich für den Event- und Kulturstandort Deutschland, dass das Genre Podcast sich jetzt als Bühnenformat langsam anfängt durchzusetzen. Und ich finde das eigentlich ein bisschen low.
Ich finde
aber generell die Veranstaltung, Jan, es ist also Live-Podcast, wo dann wirklich eine riesige Halle und normalerweise, Hand aufs Herz, ihr macht doch auch gerade was dabei, während ihr das hört. Entweder liegt ihr im Bett und rubbelt an euch rum oder ihr macht die Küche oder ihr seid auf dem Stepper, das haben wir doch schon alles geklärt hier. Irgendwas macht ihr und man sitzt ja auch nicht, ich meine, ihr könnt ja in so einer Mehrzweckhalle auch nicht an euch rumrubbeln oder die Küche machen oder irgendwie mit eurem Partner oder Partnerin irgendwie. Das, was ihr normalerweise macht bei unserem Liebes-Podcast, das geht ja in der Halle auch alles gar nicht. Wisst ihr? Und deswegen deswegen ist es irgendwie so ein komisches, man sitzt dann da so merkwürdig. Ich sehe auch die Leute, guck denen so die Augen und sehe so in manchen Blicken, dass die so ein ganz merkwürdiges Bild von einem haben oder ähnliches. Mhm. Bei manchen sehe ich auch in den Augen so, Gott, ist der alt geworden, wenn die uns zum ersten Mal live sehen. Das alles sind unangenehme Gefühle. Deswegen bin ich auch dafür, eine Distanz weiter aufzubauen. Ich finde, wir sollten noch weiter weggehen mit unserem, also vielleicht aus dem Ausland senden. Vielleicht aus New York. Ich habe eine
Zeit lang. Nein, also ich finde den regelmäßigen Podcast, das finde ich schon okay, das so zu machen. Aber Live-Podcast, ich möchte da mal, also kleine Intervention hier von so einem Supervisionsposten aus. Überleg doch mal, liebe Podcasterinnen und Podcaster, ob das wirklich ein zukunftsträchtiges Format ist, sich in eine Halle zu setzen. Und die Leute kommen auch mit so einer Erwartungshaltung. Wenn die wenigstens so Bistrotischchen neben sich hätten, dass sie dabei oder essen Krebs und trinken könnten oder sowas. Oder Krebs oder irgendwas machen. Aber irgendwie da sitzen und gucken, als wäre das irgendwie eine Oper oder ein Konzert oder ein vorbereiteter Abend. Das ist irgendwie ein bisschen weird. Und die Folgen sind immer scheiße irgendwie im Vergleich zu allen anderen. Ich wollte es einmal gesagt haben.
Genau, was wir eigentlich damit sagen wollen ist, liebe Leute, wir gehen nicht auf Podcast-Tour. Also das ist eigentlich die Message, die wir damit sagen wollen. Jan, aber ich habe für dich auch noch eine geile Veranstaltung, wo wir gerade bei geilen Veranstaltungen sind. Hast du schon vom Glücksgefühle-Festival gehört? Von und mit Lukas Podolski?
Ich weiß, dass das der Manager von Lukas, ich folge dem Manager aus irgendwelchen
masochistischen Gründen. Ich lese dir mal kurz den Text vor, damit du weißt, was sich dieses Jahr noch erwartet. Okay, ne? Okay. Das Glücksgefühle-Festival kehrt vom 12. bis 15. September 2024 spektakulär auf den Hockenheimring zurück. Mhm. Unter dem Motto The Glück is coming home again verspricht das Festival, das bereits im vergangenen Jahr einen überwältigenden Erfolg hatte, eine unvergessliche Reise ins Glück. Mhm. Bei der Premiere haben bereits 130.000 Besucher den Hockenheimring in einen Ort der Glücksgefühle verwandelt. Mhm. 2024 sollen noch mehr glückliche Besucher kommen. Für die richtige Stimmung sorgen Top-Acts wie die Backstreet Boys mit ihren einzigen Deutschland-Auftritt in diesem Jahr. Dazu kommen weitere exklusive Headliner wie Shirin David, Martin Garrix, Dimitri Vegas und Like Mike. Glücksgefühle erhält das Line-Up unter anderem noch von Contra K, den Fantastischen Vier, Lost Frequencies, Tokyo Hotel, Purple Disco Machine und vielen mehr. Doch nicht nur ein starkes Line-Up letztes Jahr bei der Premiere überzeugen, auch das vielfältige Gestaltungsrahmenprogramm hatte für jeden was dabei. So wird auch im kommenden Jahr wieder eine Vielzahl an Attraktionen geben, die Adrenalin und Endorphine sorgen. Lukas Podolski, der Initiator der Glücksgefühle-Festivals, nach der erfolgreichen Premiere, und jetzt kommt der Satz, das Glücksgefühle-Festival ist mehr als nur eine Veranstaltung, es ist eine Endorphin-Tankstelle mitten im Alltag. Und ich schwöre dir, das hat er nicht selber gesagt. Endorphin-Tankstelle mitten im Alltag, der Satz ist nicht von ihm. Den hat man in den Mund gelegt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der sagt, das Festival ist eine Endorphin-Tankstelle. Das glaube ich.
Was kommt
also? Markus Krempel und ich haben uns zusammengetan, um eine einzigartige Mischung aus Musik, Unterhaltung und Abenteuern zu schaffen.
Was kommt als nächstes? Enthüllen wir, dass Lukas Podolski gar nicht weiß, wie man einen Dönerspieß würzt?
Auf alle Fälle habe ich da völlig gehört. Ich fand es so geil, dass so viel Glück da drin ist. Also da wird mit Glück so viel um sich geworfen, dass ich mir vorstellen könnte, da vielleicht damit ihren Live-Podcast zu machen. Vielleicht ist da noch irgendwo so eine Podcast-Bühne. Ich bin mir sicher, die haben eine Podcast.
Ziemlich sicher ist da, wird da einer sich herablassen und auch den großen Glücks-Podcast. Finde ich aber als Motto jetzt mal ganz kurz, gehen wir mal ganz kurz rein in die Materie. Ja. Ein Festival Glücksgefühle zu nennen, ist ja sowas, so ein bisschen...
Was man normalerweise bei Festivals nicht hat, wenn seine Lieblingsband spielt.
Genau, es ist eigentlich so ein bisschen so ein Auftrag. Das heißt, wenn man das nicht als tollen, glücklichen Event empfindet, wird so ein bisschen die Schuld übertragen auf die Leute, die dann kommen.
Richtig. Ne?
Also wird so viel mit Moral gearbeitet und Glück ist ja so ein weicher Begriff. Das heißt, wenn man hinterher sagt, ja, war scheiße, dann kann man immer einem vorwerfen, haben die kein Glück gehabt oder dann sind die vielleicht einfach nicht, dann können die nicht loslassen, dann passt der Einfüllstutzen nicht in die Endorphintankstelle von Lukas Podolski rein oder sowas.
Das wollte ich damit, da wird schon so ein Druck aufgebaut, dass da so viel Glück vorhanden sein muss, ne? Und Glück, finde ich, ist auch Mangelware teilweise in dieser Welt, ne? Und da ist eine Tankstelle, da kannst du dich mit Glück aufladen. Und wahrscheinlich kosten die Karten noch unter 300 Euro für einen Tag.
Das ist ja, das Wort Glück ist ja, finde ich, der Grund, warum das Klimaengagement von Eckart von Hirschhausen so entwertet wird, weil er jahrelang auf dem Glückstrain durch Deutschland gefahren ist und dann mit derselben Energy jetzt anfängt, die Welt zu retten, wo man dann denkt, ja, aber ey, ganz ehrlich, dieser diffuse Begriff Glück. Ich weiß, Leute sind auf der Suche nach Glück. Also Leute wollen Glück haben und hätten gerne Glück und hätten gerne jemanden, der ihnen das gibt. Aber ich glaube, je mehr man das möchte, desto weniger hat man. Und ich finde das irgendwie so ein bisschen weird. Und auch das Line-Up, was ist denn das für eine Mischung, Alter?
Keine Ahnung. Es ist die Mischung. Vor allem Like Mike und die letzten, die kenne ich alle gar nicht. Habe ich noch nie gehört.
Wie findest du das eigentlich, dass auf dem Hurricane in Schesel jetzt Ed Sheeran an Tag 1 der Headliner ist? Ist auch so ein bisschen kurz vor Glücksgefühle-Festival, oder?
Ach, Die Sache ist irgendwie, als er da bei Game of Thrones aufgetaucht ist, da wusste ich, dass der einfach allmächtig ist. Als er auf einfach als Ritter so saß an so einem Lagerfeuer, da wusste ich, Ed Sheeran ist nicht mehr zu stoppen. Ich bin kein großer Fan seiner Musik. Ich habe mir neulich mit John Mayer, da hat er sich mit John Mayer getroffen, habe ich euch schon erzählt, da haben sie eine Stunde über ihre teuersten Armbanduhren geredet. Und das ist alles so. Andererseits ist der Typ auch so random tätowiert und alles ist dem so egal. Irgendwie hat er auch was Sympathisches an sich, aber irgendwie ist der einfach so der Phil Collins der Neuzeit, ne? Mit der Mucke. Das ist ja das Problem. Und Phil Collins hat man es in den 80ern, oder 90ern, als man ihn so gehasst hat, als er so eine Ballade nach der anderen hatte, ja auch falsch, also Unrecht getan. Das ist ja eigentlich ein geiler Musiker, ein geiler Typ. Und wahrscheinlich ist Ed Sheeran so privat geil, aber als Headliner, naja, ich.
Also vor allem als Headliner egal. Auf dem Hurricane Open Air. Aber es ist vielleicht der neue Trend bei Festivals,
dass Riesenstar.
Man versucht einfach, die Leute mehr zu umarmen, das offener zu machen, nicht mehr ganz so spitz, damit es irgendwie weitergeht im Festivalbereich. Glücksgefühle, ich finde aber, es wird zu viel mit Moral gearbeitet und zu viel mit so einem. Die Überschrift würde mich zu sehr unter Druck setzen. Das ist genauso, Festival Glücksgefühle nennen, ist wie in einer Reihe im Pinkelbecken zu stehen. Da kann ich auch nicht pinkeln, da habe ich auch keinen Bock drauf, wenn neben mir Leute pinkeln und furzen. Ja. Und wenn ich dann auf dem Glücksgefühle-Festival bin, wo der Auftrag ist, dass alle glücklich sein müssen oder sollen gefährlichst, kann ich auch nicht glücklich sein. Da bin ich verkrampft.
Druck ist zu groß. Der Druck ist dann einfach zu groß. Ja, vielleicht habe ich eine andere Veranstaltung für dich.
Was ist denn der große Veranstaltungskalender mit Olli Schulz oder was?
Lass uns doch mal bisschen leichte Themen reinkommen, bevor wir mit den schweren Themen, weil die Welt ist.
Ich habe keine schweren Themen diese Woche.
Ich habe schwere Themen.
Echt?
Ach, also ich frage mich mal, aber da kommen wir im Verlauf der Sendung zu. Erstmal ein paar leichte Themen. Mhm. Ich habe gesehen, es gibt in Hamburg ein neues Kino beziehungsweise eine Kinoreihe, wo jeden Monat ein Film läuft und das, was im Film gegessen wird, kriegst du auch du sitzt am Tisch und kriegst du auch serviert. Mhm. Und diesen Monat haben sie Ratatouille. Und dann und ich finde die Idee mega gut, dass du dann das zu essen kriegst, was im Film gerade auch dann gezeigt wird.
Kannst du dich an den Namen Dossie McGraw noch erinnern? Unser alter Spotify-Vorgesetzte. Erste internationale Spotify-Vorgesetzte, der ist inzwischen, glaube ich, abgetaucht in den Untiefen der amerikanischen Medienwelt. Und
war vorher bei HBO, das weiß ich nicht.
Und war davor Musical-Darsteller. Das war unsere Connection. Und immer wenn ich in Amerika war und wir uns gesehen haben, da hat er mich eingeladen zu einem Musical. Mit dem habe ich zum ersten Mal Hamilton gesehen. Und er hat mich einmal eingeladen zu einer Off-Broadway-Produktion von Sweeney Todd, dem Stephen Sondheim-Museum, Musical, was ich jetzt auch wieder gesehen habe in einer großen Broadway-Produktion. Und da hatten die bei der Off-Broadway-Produktion in der Pause, haben die einfach so Pies verteilt. Es geht bei Sweeney Todd geht's ja darum, Achtung, Spoiler-Alarm, dass ein Friseur ein Friseursalon über einem Pie-Geschäft hat und oben mit seinem Rasiermesser die Leute alle umbringt und aus dem Fleisch der Menschen werden halt so Pies hergestellt. Und dann hast du halt quasi das Musical gesehen, wo einer nach dem anderen abgekillt wurde und zu Pie verarbeitet wurde und in der Pause hast du Pie bekommen. Das fand ich ziemlich geil.
Muss ich halt oft
dran denken. Weißt du, diesen gedeckten...
Ich wollte nämlich auch gerade sagen, nämlich bei Ratatouille, nächsten Monat dann Schweigender Lämmer wünsche ich mir dann. Also als Veranstaltung in dem Kino. Habe ich nämlich gerade, das war nämlich mein Gag, auf den ich hinaus wollte.
Ach so, Entschuldigung.
Überhaupt nicht so, der war jetzt auch nicht so, aber ich musste daran denken, dachte, geil, komme ich wieder, wenn Schweigen der Lämmer läuft. Eigentlich eine ganz süße Veranstaltung, finde ich jedenfalls wirklich ganz gut, dass du, vor allem bei Ratatouille bietet sich das ja wirklich förmlich an, das zu machen. Ich bin mal gespannt, welche Filme sich das noch anbieten oder ähnliches. Lass uns kurz über meine Heimatstadt Hamburg reden.
Was ist los in Hamburg? Die waren unglaublich zu viel, war es Glücksgefühle-Festival oder was war los?
Glücksgefühle auch, also erstmal ist die Demonstration abgesagt worden, weil zu viele Menschen auf den Straßen waren und die Polizei oder die Ordnungskräfte, der Ordnungsämter Angst hatte, dass die Leute in die Alster fallen. Das fand ich schon mal ziemlich beeindruckend. Bin ich ganz stolz auf meine Heimatstadt natürlich. Aber was ich gerade sehr traurig finde, ist das breite Clubsterben in Hamburg. Das Molotow muss wahrscheinlich weichen, weil da ein Hotel aufgemacht wird. Ein ganz legendärer alter Club, der früher auf der anderen Seite der Reeperbahn war. Ich muss es kurz sagen, weil das so wichtige Läden sind. Das Fundbüro muss dicht machen, weil die die Sternbrücke wird abgerissen. Astra-Stube ist inzwischen schon geschlossen. All diese Läden, es gibt glaube ich sogar noch zwei oder drei Läden, die werden gerade vernichtet, muss man ganz ehrlich sagen. Und da ist eine ganz lange Reihe an kleiner Kultur, die da irgendwie zerstört wird. Immer noch Anlaufpunkte für Leute in Hamburg, für Bands natürlich, die keine großen Hallen füllen, die gerade beginnen, für viele Punkbands, für Subkultur, für alles, sind das die Anlaufpunkte gewesen. Und davon sterben auf einmal in Hamburg 4 oder 5 Läden auf einmal. Ich weiß selber nicht, was man genau dagegen machen
können
kann.
Können die nicht alle oben aufs Übel und Gefährlich rauf? Die bauen doch da gerade oben so eine Stadt auf den Bunker drauf. Da
bauen sie natürlich auch noch ein Hotel rein, weil Hamburg kann gar nicht genug Hotels haben, damit nur noch bald Touristen in Hamburg wohnen und keine Hamburger mit. Damit die Hamburger alle nach Pinneberg ziehen müssen oder nach Harburg, weil diese Stadt nur noch aus Hotels besteht, weil alle einen engen Musical wollen. Aber die Musicals kommen auch gar nicht mehr hinterher. Also es ist wirklich
gar nicht schlimm. Hamilton ist wieder pleite gegangen. Da kommt auch musicalmäßig ist in Hamburg relativ wenig Neues, ehrlich gesagt. Da gibt's immer nur König der Löwen, Eiskönigin.
Ne? König der Löwen. Nicht Mösen, wollte ich nicht wirklich sagen.
König der Mösen.
Das wollte ich nicht wirklich sagen. Ich weiß nicht, warum das gerade aus meinem Mund gekommen ist. Der Gag war nicht vorbereitet.
Was?
Freudscher Verbrecher. Freudscher Verbrecher. Ach, ich habe so schlecht geschlafen. Ich habe merkwürdige Träume gehabt letzte Nacht. Deswegen bin ich hier so ein bisschen...
Ja, du siehst auch so ein kleines bisschen durcheinander gewirbelt aus, wie so ein McFlurry.
Ja, ja, ich bin
du siehst ganz im Gesicht aus wie ein McFlurry.
Dankeschön, das ist ein schönes Kompliment. Erzähl du mal ein bisschen was von, ich weiß, du willst ja auch nicht so Futterneid kreieren, aber erzähl doch mal ein bisschen aus New York, was du die letzten Tage noch gemacht
hast. Ich kann dir gleich mal ein Screenshot schicken von meinen Vitaldaten vom Handy, das die ganze Zeit an mir dran war und alles gemessen hat. Ich habe am letzten Tag nochmal, weil ich gedacht habe, ich bin da durch die Stadt gelaufen, ich werde mal Moleküle einatmen, bin durch die ganze Stadt gelaufen und habe an jedem Ort, der schön war, tief eingeatmet und habe dann die Moleküle in meinen Körper eingesaugt, um dann ein bisschen Energy zu haben, bis ich das nächste Mal dann da bin, um wieder aufzutanken. Nee, war wirklich ganz schön, war wirklich einer der erholsamsten Aufenthalte seit langem. Und dann ging es direkt wieder los. Ich bin dann angekommen am Freitagmorgen und abends gab es direkt eine kleine Feier, weil wir unsere Animation hatten, die übrigens parallel lief zum Start des Dschungelcamps, was ein denkbar undankbarer Startzeitpunkt ist für so eine Sache.
Und ich habe mir trotzdem gestern deine Sendung angeguckt.
Fandst du gut?
Ja, ich habe dir ja kurz geschrieben, ich fand die Tiere wirklich sehr süß. Ich muss sagen, dass du für mich der absolute Gewinner bist, was die Stimmen-Performance angeht.
Ach, weil du mich einfach kennst von der Stimme her.
Ja, aber ich muss sagen, das war eine geile Stimme. Also ich fand das wirklich, ich finde auch die Giraffe, die hat zu dir gepasst. Und vielleicht bin ich da auch ein bisschen, weil wir beide halt viel zu tun haben. Ich fand, dass du richtig gut abgeliefert hast. Und ich habe mir das gerne angeguckt. Hab aber genauso gedacht, so hat auch jetzt gereicht nach einer halben Stunde.
Ja, aber eine halbe Stunde?
Nee, gar nicht böse gemeint. Aber für eine halbe Stunde war das ganz süß, hat sehr viel Spaß gemacht. Schöne Stimmen, Olli Dittrich dabei gewesen,
Bastian Pastewka.
Ja, nur die geilen Leute dabei gewesen. Und ich hab's mir gerne angeguckt.
Und hast du Uschi Glas auch gehört? Uschi Glas hat auch voll Gas gegeben, das fand ich richtig krass.
Das war Uschi Glas, ne?
Ja, die Frau Elisabeth Selbert war Uschi Glas. War aber quotenmäßig, ich sag mal so, ist ein Longtime-Seller. Ist extra darauf angelegt gewesen. Wir wussten schon, es wird gegen den Dschungel natürlich abkacken. Hast du den Dschungel eigentlich gesehen? Hast du angefangen zu gucken?
Ja, habe ich mir gestern Nacht um 1 Uhr die Wiederholung, weil ich ja noch was machen musste, dabei angeguckt. Heinz Hönig ist dabei, Cora Schumacher ist dabei. Jetzt können wir ein bisschen Gossip-Talk machen.
Alter, wieso ist jetzt mit Olli Pocher?
Warum ist denn Olli Pocher dran? Was ist denn das,
Alter?
Wenn ich diese, da ist auch wirklich die Matrix irgendwie gerissen. Da, wo bei Olli Pochers Welt, ey, ganz ehrlich, ich möchte nicht darüber reden. Ja, ich weiß auch, dass das nicht, und wir sind auch keine Kollegen und es ist jetzt auch sich darüber stellen und sonst was, aber wann hat der angefangen, also wirklich alles in die Öffentlichkeit zu tragen, mit dieser Amira Pocher? Ich will mich auch auf keine Seite stellen. Noch schlimmer ist, also ganz ehrlich, jetzt kommen wir hier für Gossip, der neue Mike Krüger und Thomas Gottschalk Podcast, wo sich Thomas Gottschalk ganz stark auf die Seite von Olli Pocher schlägt und sagt, Amira wollte ja auch immer nur ein Star werden. Und dann fängt da eigentlich die Fernsehlegende. Also ganz ehrlich, manche Leute sollten keinen Podcast haben. Mike Krüger und Thomas Gottschalk, habe ich in alten Kindheit, wir haben hier oft über die beiden geredet. Wir haben, weil wir nun mal mit ihnen aufgewachsen sind und Fernsehen, immer eine Sympathie. Aber die beiden machen einen Podcast und das ist so unangenehm. Mike Krüger erzählt alle 10 Minuten nur noch, dass er mit dem Song Weißer alter Mann, den ich dir übrigens geschickt habe.
Alter, was ist das für ein Video,
auf Platz 1 gekommen ist.
Was ist das bitte für ein Video, Alter? Das Musikvideo?
Ja, das ist so anti, aber abgesehen davon ist der Song einfach komplett peinlich und scheiße. Und zwar jetzt nicht nur wegen dem Text, sondern auch musikalisch und alles. Das ist ja wirklich nicht gut. Auf alle Fälle redet er darüber und findet es auch so toll und klopft sich so auf die Schulter für dieses peinliche Lied. Mhm. Weißer alter Mann. Aber so funktioniert die Welt. Ich habe irgendwie an meiner Platte gesessen, habe 200.000 Klicks oder so für meine erste Single. 2 Millionen oder so hat Mike Krüger für Weißer alter Mann. Kannst nichts machen. Die Welt will scheiße hören. Und es wird auch immer so bleiben. Die Welt will einfach weiter scheiße bleiben. Und deswegen können wir auch später ein bisschen zynisch hier manchmal werden. Was ich aber erzählen wollte ist, da fangen 2 Männer über 70 an, sich über diese Rudelbildung von Amira Pocher und Oliver Pocher auseinanderzulassen und darüber zu reden. Und das ist alles nicht gut. Das ist alles so unangenehm. Eigentlich dürfen wir gar nicht darüber reden.
Ich fand das auf jeden Fall interessant, dass jetzt da auch schon die gemeinsamen Kinder irgendwie in die Instagram-Stories reingezogen werden. Und es ist irgendwie, ich habe eine Zeit lang noch gedacht, okay, er kann da irgendwie mit umgehen und er steht da irgendwie drüber, aber Es ist einfach die schwere Verletzung. Er kann es nicht glauben, dass jemand einen geilen Typen wie ihn verlassen möchte.
Ich glaub, meinst du, das ist es?
Ja, wahrscheinlich. Ist ganz, ne? Ganz bestimmt die tiefe Verletzung, nicht mehr geliebt zu werden von jemandem, den er eigentlich noch liebt.
Aber dann so frei zu drehen und das mit der Öffentlichkeit zu teilen, auch noch dem Partner, die sind ja noch verheiratet, mit dem du zwei Kinder hast, in Insta-Stories anzugreifen und das alles auch, also da ist ja wirklich komplett der Zugang für Familie, für Privatleben, für alles verloren gegangen, für alles, was dir heilig sein kann, ist da raus und dann steht er da in seinem Billiganzug irgendwo auf der Bühne und zeigt irgendwie Fotos und weint dann und Bild macht darüber einen Bericht und das ist alles.
Aber für diese Welt ist das doch perfekt. Wenn das Dschungelcamp vorbei ist, kann man sich sicher sein, dass dieser Wahnsinn einfach weitergeht. Nur, dass halt nicht so viele Penisse vor laufenden Kameras gegessen werden. Aber vielleicht kommt das ja auch noch.
Das ist so geil beim Dschungelcamper, habe ich gestern gesehen, dass diese Trash-Leute ja denken, sie sind wichtig, weil RTL sie nach ihrem Privatleben erzählt, was sie aber auch so einfach erzählen würden, wenn sie keiner fragen würde.
Weißt du, was ich meine?
Ja, ich fand das wirklich dieses Mal, ich weiß gar nicht, was es ist, aber ich fand es wesentlich interessanter als sonst. Das war irgendwie eine gute Sendung. Ich habe mich gefreut, die waren
besser inszeniert. Ich mag diesen Fabio, oder wie er heißt.
Seit ich den gesehen habe, folge ich dem auf Instagram.
Ich finde den witzig.
Der hat so eine geile Ruhe einfach und so ein bisschen dumm einfach, aber auch nett.
Frage ich dich jetzt auch gar nicht böse gemeint, nicht hier so herablassend dumm. Ist der ein bisschen dumm? Also so sympathisch dumm?
Nein, wie wir alle dumm?
Oder spielt er das auch ein bisschen?
Nein, ich glaube, er genießt es ein bisschen, dass er damit spielen kann, aber er ist auch, glaube ich, ein bisschen so. Ich glaube, der ist einfach.
So wie wir.
So ein bisschen, kleines bisschen wie wir, nur dass er weniger Wörter in einer Minute redet. Der ist einfach entspannt. Ich folge dem und ich freue mich auch total. David Odonkor hat mir fast ein bisschen leid, dass er da irgendwie reingeraten ist. Und woher diese komische Cora Schumacher-Connection kommt. Und warum, ich habe dann irgendwie heute Morgen in der Zeitung gelesen, dass es wohl so war, dass Olli Pocher sie angerufen hat und sie einfach vorbeigekommen ist. Und dann ging das los. Also ist das so eine...
romantisch.
Also ist das so eine
schöne Beziehungsstart.
Die kennen sich schon seit 20 Jahren. Da hat er mich angerufen, ob ich mal vorbeikommen möchte. Jetzt sind wir zusammen.
Ich habe danach noch die Besprechung gesehen von Olivia
Jones. Macht sie das wieder, Olivia Jones?
Ja, macht sie wieder. Und dann hat dann irgendwie eine enge Freundin geredet und hat dann auch schon, das wäre auch geil, dass danach Experten über dieses Beziehungsmodell schon mal reden in einer anderen Sendung, die danach von Olivia Jones moderiert wird und wo dann so ein bisschen auch so ernsthaft analysiert wird, wer wen mehr liebt. Also Cora Schumacher ist wohl mehr in Olli Pocher, unglaublicherweise. Cora Schumacher soll wohl mehr Gefühle haben als Olli Pocher und also andersrum. Ach Mann, ey. Wir sollten nicht darüber reden.
Nee, aber kann man nicht sagen, geschieht ihm doch eigentlich recht. Also mal ganz ehrlich, ist doch Karma, würden Leute unter 12 sagen jetzt Karma einfach. Es ist einfach wie so ein Boomerang.
Ich glaube, es gibt immer so einen gewissen Punkt im Leben von Menschen, der einfach so ein Knackpunkt ist, der so fast traumatisch ist. Ich glaube, bei Olli Pocher war das, als er einfach in harten Holm von der Wiese geschmissen wurde, als er bei Pietro Lombardi einmal ins Publikum gelaufen ist und das nicht glauben konnte, dass da einfach drei Leute sehr souverän, ich sage jetzt mal Dorfpolizisten, sehr souverän ankommen, die Ruhe bewahren und er einfach gehen muss. Weißt du, der musste einfach gehen. Und das ist einfach erniedrigend, wenn einfach nee, ist mir egal, wir sind, sie gehen jetzt hier.
Nein, bitte. Das ist gar nicht erniedrigend. Du machst es erniedrigend, indem du sagst, das kann doch nicht sein, ich bin doch ein unglaublicher Typ, wieso muss ich denn gehen? Das ist ja das Schlimme. Gar nicht, dass man gehen muss, man kann aber, wenn die Bullen sagen, geh mal, dann geht man einfach.
Nachdem du dich da scheiße behandelst, du willst das natürlich, das ist für ihn, fürs Ego. Und ich glaube, da hat er gedacht, so, jetzt schlage ich zurück, jetzt veröffentliche ich mein Privatleben.
Ich denke öfter mal darüber nach, wie es eigentlich wäre, wenn mein alter Vorgesetzter Harald nicht diese große, legendäre Anfang der Nullerjahre Elevation von Olli P. begangen hätte, was dann...
Da war ich richtig sauer.
Ich war richtig sauer als Zuschauer damals noch. Und ein bisschen, ehrlich gesagt, als das ist Fan. Das, was ich ihm auch nachtrage, dass er das gemacht hat, weil das, ich weiß, war auch ganz merkwürdig, wenn man dann da gearbeitet hat. Keiner wusste so richtig, warum das überhaupt passiert ist. Das konnte auch keiner, war auch so ein bisschen wie so eine Sache, da sprach man dann auch nicht drüber, dass da mal eine Zeit lang, dass der Olli mal über die Flure gegeistert ist.
Aber die Idee kam ja nicht von Harald Schmidt, sondern von engen Redakteuren
Nee, das wurde immer im Unklaren gehalten. Ich glaube, er hatte eine Zeit lang das Gefühl, dass es eine gute Idee ist und hat dann relativ schnell gemerkt, dass es eine scheiß Idee ist, aber dann waren
da die Verträge... Das war der Moment, als Harald Schmidt den Kontakt zur Basis verloren hat.
Ja, genau.
Als er gedacht hat, mit Olli Pocher hat er einen geilen Sidekick an der Seite.
Ja, naja, so ist es.
Haben wir darüber
geredet, wir haben es monatelang zurückgehalten, dass wir nicht drüber reden wollten.
Leute, ist wieder eine dieser Sendungen. Jan, aber es ist wieder eine dieser Sendungen.
Wenn Olli und Jan wieder eine dieser Sendungen machen.
Ey, wenn die beiden wieder eine dieser Sendungen machen. Ich muss auch nochmal was loswerden. Jan, viele Leute sagen, red doch mal wieder über Juri, auch wenn Jan sich nicht interessiert.
Ich freue mich darüber, dass du über Juri redest.
Jan ist nicht der Grund, warum ich nicht über Juri rede. Der Grund, warum ich nicht über Juri rede, ist es,
tausend Dummschwätzer gibt, die es immer besser wissen, wie man mit seinem Hund umzugehen hat. Jetzt kriege ich Videos dazu, man soll seinem Hund das Gesicht mit Scheiße einreiben, wenn es an der Tür klingelt. Weißt du, was ich meine? So eine Tipps, so eine Art, nicht wirklich, aber...
Schwarze Pädagogik oder was?
Ja, schwarz, so in der Art, so Leute, schickt mir Videos, weil neulich hatten wir eine Sendung, es hat geklingelt, Juri hat gebellt und Leute, ey, das musst du deinem Hund echt abgewöhnen. Alter, dieser Hund hat 5 Jahre auf der Straße in Rumänien gelebt. Dem kann ich das nicht abgewöhnen, dass er bellt, wenn die Tür klingelt. Der will raus. Der hat wirklich keinen Bock hier. Der will wieder nach Rumänien. Nee, da hat mir neulich jemand geschrieben, Jan, ja, vielleicht will der Hund auch wieder nach Rumänien zurück. Soll ich ihn auf die Straße wieder aufsetzen, irgendwo in Bukarest oder was und sagen, okay, hier gehörst du hin. Nee, hier, das ist dein normales Leben auf der Straße. Also wirklich die unglaublichsten Sachen. Deswegen rede ich so ungern über den Hund, weil man so ganz merkwürdige Tipps
vielleicht
macht.
Vielleicht gehst du mal zum Bauernhof, kaufst dir eine Ziege, hüllst sie aus, nähst die zu und spielst sie ein bisschen was auf der Ziege vor.
Damit also Juri wird euch noch lange erhalten bleiben. Erstmal als Hund, später als Dudelsack. Macht euch keine Sorgen.
Oder immer, wenn es an der Tür klingelt, pustest du dann da rein oder was?
Nee, das mal auf der Bühne. Natürlich gehe ich auf die Bühne.
Für die guten immer. Alten Zeiten. Du, ganz ehrlich, es klingelt wieder an der Paketbude kommt. Ich puste mal an Juri rein. Hat er früher auch immer gern gemocht, wenn es an der Tür geklingelt hat.
Das wird mein Signature-Move, Jan, bei der nächsten Tour mit Juri als Dudelsack auf die Bühne gehen.
Pass mal auf, ich habe auch eine geile Geschichte. Ich habe eine geile Geschichte mit. Ich bringe eine geile Geschichte von der Reise mit.
Gerne.
Auf dem Hinweg, als ich dahin gefahren bin mit dem Schiff nach New York, saß ich am Terminal, am Schiffsterminal, dann auf der anderen Seite habe auf meine Koffer gewartet und neben mir hat sich so ein junger ein junges Arschloch neben mich gesetzt, direkt neben mich. Es war so eine Bank mit 7 Sitzen. Ich saß ganz rechts außen und er hätte sich an jeden anderen Sitz sich raufknallen können. Er hat sich aber direkt neben mich gesetzt. Hat mich nicht erkannt, weil ich war vermummt bis zum geht nicht mehr, wie immer, wenn ich unterwegs bin. Sah aus wie ein Lieferando-Fahrer. Hat sich so ein Arschloch mit langen Haaren und also ein richtig, also Ende 20, ein richtiges, hatte schon so echte Arschloch-Vibes. Hat irgendwie so einen riesen Koffer davor, seine Füße geschmissen, irgendwie lag alles im Weg. Ich war schon mega genervt.
Klingt schon allein, scheiße. Ja.
Ich war, weißt du, langer
Fuß. Allein, du hattest mich schon abgeholt bei dem Bild, da hat sich ein junges Arschloch neben mich gesetzt. Das ist das Schöne, wenn man älter wird, man weiß genau, was gemeint ist.
So, weißt das, du? Und das Ding ist, der hatte solche Arschloch-Vibes, dass ich nicht glauben, also das war nicht, er hat kein Wort gesprochen, nur das ganze Verhalten war schon so, was für ein Wichser, Alter. So nach dem Motto, Platz da, jetzt komm ich. Und dann hat er einen Fehler gemacht und hat sein iPad aufgemacht und da konnte man am iPad sehen, wie er heißt. Und dann habe ich einfach neben ihm gesessen, habe ihn dann gegoogelt. Und das Erste, was kam, wirklich, das Erste, was kam, ich wusste, ich hab's gegoogelt schon, weil ich gemerkt habe, Alter, was für ein blödes Arschloch. Und das Erste, was kam, waren 70 schlechte Airbnb-Bewertungen. wo Leute einfach bei Airbnb, der schlechteste, der jemals bei mir, es gab Leute irgendwie aus Brasilien, die eine extra Website gebaut haben, um vor ihm und irgendwie seinen Freunden zu warnen, damit er nicht irgendwie von anderen Leuten die Wohnungen auch bezieht, weil das so ein schlechter Airbnb-Mieter, habe ich mich durch die ganzen Bewertungen durchgelesen und dachte, ja genau.
Und ich, so sah er auch aus.
Und das bei mir in der
Ferienwohnung. Das Vorurteil hat sich bestätigt, nur vom ersten Blick. Ne?
Gegoogelt und der zweite und der dritte Eintrag gleich so eine Latte an miesen Airbnb, überall lag Müll rum, Klo zugeschissen, einfach abgehauen, alle Fenster offen gelassen, voll das Arschloch und ich so, ja geil, Alter. Und ich habe sie gespürt ab Sekunde 1. Ist das nicht verrückt, wie man das dann manchmal merkt?
Ja, manchmal spürt man das wirklich. Das macht die Lebenserfahrung mit der Zeit. Obwohl, nicht nur das, ich glaube auch, wenn du jung bist, kannst du Arschlöcher schon sehr gut erkennen. Es ist immer so eine, also der Arschlochdetektor in einem, der muss immer, das ist vielleicht mal ein Tipp, den wir euch jungen HörerInnen mit auf den Weg geben kann. Behaltet den Arschlochdetektor immer sauber, dass ihr immer genau, also das wirklich,
muss regelmäßig gereinigt werden, der Arschlochdetektor.
Der muss regelmäßig gereinigt werden, weil man wirklich auch ab und zu merkt, scheiße, Arschlochdetektor ist nicht angesprungen, hätte er eigentlich, passiert immer mal wieder im Leben und dann muss man einfach wieder die Sinne schärfen, vielleicht, keine Ahnung, aber Arschlochdetektor, auch ein gutes Wort, finde ich immer noch.
Früher, also wenn man so ein bisschen jünger ist, dann nimmt man das noch als irgendwie Dominanz wahr oder findet es irgendwie magisch und bezaubernd, wenn Leute Arschlöcher sind. Und irgendwann lässt das nach, diese Verblendung. Und dann wusste ich wirklich ab Sekunde 1, mega bad energy, richtig schlecht. Allein wieder schon geatmet, wieder schon gerochen hat, wieder durch die Gegend geschlupft ist, Alter. Wieder sich, allein, dass er sich neben mich gesetzt hat, anstatt sich 2 Sitze weiterzusetzen. Ich finde das übergriffig, wenn sowas.
Es gibt Leute, die sind nur ein bisschen Arschloch. So wie wir. Jeder ist mal Arschloch. Ist ja so. Aber es gibt Leute, bei denen ist einfach mehr Arschloch vorhanden als normaler Mensch. Und das riecht man dann. Das gibt es nun mal. Es gibt auch böse Menschen. Gibt es nun mal auch. Gibt auch schlechte Menschen und alles Mögliche.
Und ich finde das ehrlich gesagt, diese Einteilung der Menschen nicht in Ausländer, in, keine Ahnung, in links und rechts. Ich finde, lass uns so einfach, die Arschloch-Einteilung ist bislang immer
noch.
Es
war schon immer meine Skala.
Immer die beste Skala, mit der man am einfachsten oder am spannendsten einigermaßen durch die Gegend kommt, ist, wenn man die Menschen in Arschlöcher und nicht in Arschlöcher einteilen kann. Das geht
nicht. Finde ich auch, aber war schon immer, finde ich schon immer,
ist es. Und man kann natürlich Deeper Dives machen und sich dann fragen, warum ist jemand ein Arschloch? Also, warum ist jemand blöd oder so? Und vielleicht findet man, kann man den auch noch knacken, weil keiner ist ja Arschloch, weil das gerne sein möchte. Sondern viele sind einfach Arschloch, weil aus die Umstände ihnen dazu oder sie dazu gemacht haben. Und dann kann man sich ja immer noch vielleicht ändern. Auch Arschlöcher können sich auch ändern. Ist ja so.
Das stimmt. Ich habe noch ein interessantes Thema für dich, Jan, wo wir gerade bei Dominanz
sind. Was sind wir heute wie so ein Maschinengewehre sind wir hier thematisch unterwegs?
Ich habe zu wenig geschlafen, bin ein bisschen drüber, glaube ich, tatsächlich. Deswegen bin ich noch versuche ich mich gerade zu pushen und habe hier aber noch ein paar Sachen mit dich. Wollen wir erstmal ein bisschen Musik auf die Liste packen? Ich mache mir noch einen zweiten Kaffee und dann quatschen wir ganz gemütlich noch ein bisschen weiter mit den Leuten hier.
Ich habe noch einen schönen Satz mir überlegt. Ich habe alle Songs, die es von dir gibt, habe ich mir angehört. Ich bin durch New York, habe ich mir angehört. Und dann habe ich nochmal, ich wollte den Satz in die Welt schießen, dass ich meine Sachen immer sehe, wie so Flaschenpost abschicken. Und dann hast du gesagt, ja, ich doch auch. Und ich, weißt du, was der Unterschied ist? Also pass auf. Wir beide verstehen unsere Kunst als wir schmeißen eine Flaschenpost ins Wasser. Mit dem Unterschied, dass du den Brief vorher nochmal durchliest und dir selber vorliest und dann in die Flasche tust und ich einfach Sachen mit Zaubertinte auf die Sachen schreibe und dann aber auch niemandem sage, dass ich die Flasche reingeworfen habe zum Beispiel.
Ich habe dein Statement zum öffentlichen rechtlichen Rundfunk gehört. Ich fand das sehr gut.
Ja, da ist mir aus mir rausgebrochen.
Ja.
Da bin ich durch die Gegend gelaufen und dachte so, sag mal, na, das war überhaupt nicht.
Habe ich gemerkt, dass du.
Da war ich voll.
Nee, ich komme nur gerade drauf, weil das ja war jetzt keine chiffrierte Nachricht, sondern das war eine ziemlich deutlich. Aber ich fand das sehr gut. Wollte ich mal kurz mal sagen.
Ja,
weil. Und ich habe gemerkt, dass das in dem Augenblick viele fanden es zu drüber, viele fanden es zu polemisch oder so. Sehe ich ja immer. Ich fand es aber gut, dass es so aus dir rausgebrochen ist.
Polemisch, ja.
Pathetisch, was auch immer.
Es war pathetisch, wenn überhaupt.
Pathetisch meine ich.
Nee, also ich habe dann, weißt du, diese komische, weil mich diese wiederkehrende Diskussion. Es kommt auch nie ein neuer Aspekt dazu. Es ist immer das Gleiche und es ist so einfach zu widerlegen und na klar kann man sagen, es ist alles teuer und na klar muss man das irgendwie revolutionieren oder reformieren vielmehr, aber so das Grundsätzliche, Leute, die da so gegen wettern, finden das grundsätzlich scheiße, dass es das gibt und das ist irgendwie nicht richtig.
Ich habe schon überlegt, verstehe ich manchmal auch nicht, aber dazu habe ich auch noch ein paar.
Ach, machen wir alles gleich. Wir haben so einen Jahresanfangsdruck, das hatten wir selten komischerweise.
Oder wir wollen einfach, dass es schnell vorbei ist.
Hört diesen Podcast gerne auch auf halber Geschwindigkeit, falls euch das zu krass ist, falls das zu komprimiert ist. Die ZIP-Datei zum Hören ist das heute. Alles schöne ZIP-Datei. Wir sind komprimiert.
Ja, habe ich neulich mitbekommen, als ich auf dem Zug gewartet habe. Neben mir ein Mädchen hat Podcast in doppelter Geschwindigkeit gehört. Auch Kollegen von uns. Und hat es ich könnte es gar nicht genießen. Aber die Leute sind inzwischen, du lass mal schneller hier hören. Die hören
ja, aber viele Podcasts sind auch wirklich so langsam und so dumm erzählt, dass man das auch checkt, wenn man das doppelte Geschwindigkeit hört.
Das stimmt. Ich packe jetzt den neuen Song von der Hamburger Formation Ketka auf unsere Fili- und Bumsi-Liste.
Hast du mir geschickt? Habe ich direkt gehört.
Habe ich dir sogar geschickt. Nach 7 Jahren der erste Song und er könnte nicht aktueller und zeitgemäßer sein, auch wenn das natürlich traurige Beweggründe sind, warum dem so ist. München ist ein Song über Alltagsrassismus, über die Vorurteile, die wir alle in uns tragen, aber auch die Vorurteile, die wirklich wehtun. Und zwar Menschen, die hier schon leben seit einer ganz langen Zeit. Vieles mehr hört ihr in dem Text. Wirklich ein klassischer Ketka-Song, rockt ziemlich ab. Gibt ein bisschen Watte-Live-Vibes und im April kommt die neue Platte raus und ich habe sie schon gehört und da sind viele gute Songs drauf. Ich komm mir ein bisschen so vor, als wenn die viel deine Sendung gesehen haben. Sehr politische Platte, ist wirklich gut geworden. Ich glaube, Mitte April kommt die raus. Außerdem packe ich noch auf die Liste, den wollte ich schon so lange, obwohl ich habe so viel Musik, ich weiß gar nicht, womit ich anfange. Jeff Rosenstock hat eine der besten Platten des letzten Jahres rausgebracht. Keine Ahnung, warum ich da noch nichts auf unsere Liste gepackt habe. Die höre ich irgendwie auch schon seit Wochen rauf und runter. Und I like you better when... Wie heißt denn der? Das ist, glaube ich, der Song 3 auf der Platte. Wird mir jetzt nicht angezeigt. Werdet ihr auf der Liste sehen. Jeff Rosenstock, die letzte Platte von dem, ist sensationell. Eine der besten, geilsten Punkplatten der letzten Jahre, finde ich. Genau, Jeff Rosenstock Song, lasst ihr euch mal überraschen, wie der heißt.
Ich habe jetzt heute nichts auf die Feeling Bum.
Du machst noch mehr. Ich bin noch nicht. Ja, ich mach noch mehr. Dann Safian Stevens, habe ich vor ein paar Tagen gehört. Ernsthaft, ich will hier nicht immer so emo rüberkommen, aber ich habe echt bisschen geheult, weil keiner kriegt es hin, wie Safin Stevens mich so zu berühren. Was für ein toller Musiker. Zwischen seinen experimentellen Platten bringt er immer wieder tolle Songwriter-Platten raus. Von der neuen Platte Will Anybody Ever Love Me? Oh. Wunderschöner Song. Dann habe ich eine Frau entdeckt, die macht Videos, Anna Bates, die macht so Videos auf, also so Akustik-Songs, so Influencer-mäßig, nee, Influencer-mäßig, nicht Instagram-mäßig. Jetzt rede ich selber schon wie Mike Krüger, wenn ich so Wörter sage wie Influencer-mäßig macht die das, weißt du? Anna Bates, und ich pack den Song von ihr auf die Liste, wo, den ich so gut fand. Wie heißt der Song nochmal? Werdet ihr auch auf der Liste sehen. Habe ich hier alles für euch schon vorbereitet. Hat Olli
alles schon rausgesucht. Das findet er jetzt gerade zur Zeit nicht, weil der Stapel an Unterlagen auf seinem Schreibtisch, das
Liked,
sieht man.
Liked You Better heißt der Song von Jeff Rosenstock, den ich auf die Liste packe. Und von Anne Bates packe ich auch noch einen Song rauf.
Werdet ihr sehen auf der Fidi und Bumsi Playlist für alle Leute, die neu dazugekommen sind. Wir haben eine Playlist begleitend zu unserem Podcast und da sammeln wir immer die schönsten Musical-Tunes aus 800 Jahren Musical und ab und zu kommt noch mal so ein bisschen Indies-Zeug für alle Leute, die es irgendwie gar nicht mögen, von Olli mit dazu. Ich könnte natürlich auch von meinen Musicals, die ich mir angeschaut habe, was drauf tun, möchte da aber deine Auswahl nicht kaputt machen und weiß, dass viele Leute das ablehnen.
Wir können auch noch eine Musical-Playlist machen, Jan.
Nee, wir können auch mal, wir können ja auch akzeptieren, dass die Fidi und Bumsi Playlist einfach eine diverse Playlist ist, wo es eine breite Range aus musikalischen Ideen gibt, die man sich anhören kann. Aber ich möchte da, ach komm, doch, nee, eine Sache mache ich mal, doch einmal ganz kurz, weil ich es gesehen habe und weil ich das einfach nur, es ist der Titelsong der aktuellen Inszenierung am Broadway 2023er Recording von Annaleigh Ashford und Josh Groban, das Stephen Sondheim Musical Sweeney Todd, und einfach weil es der Klassiker ist, The Ballad of Sweeney Todd, also der Titeltune, und vielleicht einfach noch, weil es einfach ein schöner Ohrwurm ist, machen wir noch gesungen von Jordan Fisher, Joanna, die Liebesballade.
Siehste, ja, das geht doch alles. Kannst du alles hier rausholen.
Joanna, Sweeney Todd und The Ballad of Sweeney Todd. Und das ist so das, was mir so musikalisch rumspukt. Ist auch wirklich echt ekelhaft. Da laufe ich durch die Stadt und höre Musical-Tunes. Und wirklich ganz furchtbar ist das.
Macht doch nichts. Finde ich schön, ja? Jan.
Jeden berührt andere Musik. Es ist wie die Auswahl eines Lebenspartners. Da sind die Geschmäcker ja verschieden.
Leute, ihr wisst, wie das ist, wieder eine dieser Sendungen.
Ja, aber am Ende ist wichtig, dass die Glücksgefühle aus einem raus sprudeln, dass die Endorphin-Tankstelle nicht versiegt. Ey, sag mal, wie, Glücksgefühle, was ist das für eine Idee? Sag mal, hat der Manager von Lukas Podolski nicht jahrelang auch hier Michael Wendler gemanagt? Ja, ne? Das ist doch der gewesen. Der hat jahrelang Michael Wendler, groß geworden mit Michael Wendler und jetzt quasi so aus Schuldgefühlen heraus.
Der Wendler darf da nicht spielen oder was bei Glücksgefühle?
Schade.
Schade eigentlich, wirklich.
Traurig.
Traurig, traurig. Wir sind gleich wieder da. Es ist eine dieser Sendungen, die wir heute machen.
Eine dieser Sendungen. Aber ich zeig dir gleich mal die Website von dem Manager, der das macht. Ich folge dem schon lange bei Instagram, seit dieser Wendler-Geschichte. Und der ist einer meiner Guilty Surf Pleasures, wo ich immer drauf surfe und in so ganz andere Welten eintauche. Da ist der Manager im Grunde genommen größerer Star als die Künstler, die er betreut. Das finde ich immer super.
Ja, ist bei uns ja auch nicht anders, ne? Ich meine, Klaus ist auch größer als du bald, wenn du so weitermachst.
Oh Gott, sag mir.
Wir machen jetzt erstmal Pause. Alles jetzt erstmal Pause. Ich hoffe, der ruft heute nicht noch an.
Nee, ich hoffe auch nicht. Wir sind gleich wieder da bei Fest und Flauschig am 21. Januar 2024.
Wir machen jetzt alle uns noch einen Kaffee. Bis gleich.
Meine Philosophie ist, den ordnungsmäßigen Zustand, den erreichen wir nicht. Es ist überhaupt die Frage, ob es wünschenswert ist, den ordnungsgemäßen Zustand zu erreichen. Also die einzige Aufgabe der Polizei kann eigentlich nur darin bestehen, dass man das reibungslose Zusammenleben der Menschen garantiert. Aber garantiert ist zu übertrieben. Versucht zu regeln und zu garantieren. Das ist nur ein Versuch, das gelingt ja nicht immer.
Ja, genau. Ja, so ist das nun mal im Leben. Ne? Auch das hier ist nur ein Versuch, einen Podcast herzustellen von Jan Böhmermann und meiner Wenigkeit Olli Schulz. Hallo, schön, dass ihr immer noch da seid.
Ja, willkommen zurück an diesem Sonntag. Ich kann schon mal eine kleine Sache ankündigen. In der kommenden Woche haben wir wieder zwei Ausgaben von Fest und Flauschig, immer mittwochs Boomer Cringe, die kleine Backstage-Ausgabe. Heute ist eine große Show am Sonntagnachmittag, eine dieser Sendungen. Und nächste Woche, mein lieber Oliver.
Ja.
Am nächsten Sonntag werden wir eine ganz besondere Ausgabe von Fest und Flauschig haben.
Ja, ich weiß, das hast du jetzt, kann ich jetzt mal wieder, dass da was Großes auf mich zukommt.
Ich werde die nächste, also die nächste Ausgabe von Fest und Flauschig am Sonntag, also in 7 Tagen. Ich habe eine kleine Überraschung für dich vorbereitet, weil ich finde, wir sind schon so lange fest zusammen und ich möchte, dass es weiter prickelt in unserer Beziehung. Und deswegen habe ich mir so ein paar Dessous gekauft im Orion-Shop, auf dem Autohof, im Orion-Sex-Shop.
Dann fahren wir in so eine verlassene Industriehalle und du überrascht mich.
Fessle ich dich an den Stuhl und dann kommen Leute vom mexikanischen Kartell.
Sexy Strip machst du dann. Du fesselst mich und dann kommst, you can leave your head on. Und dann machst du
gerade wieder Strip in einem Satz viele Sachen, wo ich eigentlich mal gerne kurz abbiegen möchte. Warst du schon mal in einem Autohof Sexshop? Wenn man fährt runter von der Autobahn und dann kommt dann, weil da, keine Ahnung, auf der Raststätte ist nur Burger King, man will aber zu McDonald's und dann ist neben dem McDonald's auf dem Autohof ein gigantischer Riesen Sexshop, wo oben auf so einem Stab noch so ein großer Kussmund drauf ist. Und ich frage mich immer, was in der Welt kann da drin sein, dass man da reingehen möchte und dass man irgendwie denkt, jetzt mal ein sexy Shopping-Erlebnis auf dem Autohof. Was gibt's da drin, was sexy ist?
Kann ich dich aufklären.
Warst du da schon mal in so ein Ding drin?
Ja, klar, logisch, also ganz ehrlich.
In einem Orion-Sexshop, in so einem Sexshop an der Autobahn, einem Autohof.
Wenn man in Hamburg auf der Reeperbahn seine Jugend verbracht hat, dann ist es nicht mehr so aufregend, in so einen Sexshop zu gehen. Du machst es aber natürlich mal. Auf den ersten Touren, natürlich, wenn du auf so einem Industriehof hältst, dann holst du dir da irgendwie einen Big Mac und dann gehst du nochmal rüber in Erdbeermund oder wie diese Läden heißen. Die haben doch immer so Namen, weißt du?
Erdbeermund ist so Hand, Mund, Fuß im Kind. Wir haben, Achtung, liebe Elefantengruppe, wir haben wieder Erdbeermund.
Erdbeermundwochen. Und das ist bei uns dann einfach so, dass wir hier alles
wie so eine Kinderkrankheit. Ja, die haben Erdbeermund. Gibt so Bläschen an den Lippen, das heißt Erdbeermund.
Genau, das kommt, wenn man sich zu viel, wenn man zu viel küsst. Wenn man so verknallt ist.
Nein, das klingt wieder mal wie eine Kindergartenkrankheit, wo dann die Gruppe zu ist. Ja, liebe Eltern, wir haben Erdbeermund. Ja, Läuse und Erdbeermund.
Aber das ist halt. Auf alle Fälle bin ich mal reingegangen in so einen Sexladen hier in Berlin, der auf Weg ist Richtung, wenn man rausfährt, Richtung raus aus Berlin fährt. Da gab es einen, direkt auch neben, da war hier Lidl, McDonald's, Burger King und dann riesiger Sexshop. Bin ich mit meiner Freundin reingegangen, meiner damaligen Freundin. Sind wir reingegangen. Unten, die hatten gerade neu aufgemacht, war eine Verkäuferin mit French Nails, die so lang waren wie meine ganzen Arme. Weißt du, so wenn die so richtig lange French Nails haben. Ja. So, und hi, wollt ihr mal gucken? Wir haben auch einen aktiven Sexbereich oben. Hier unten haben wir die DVDs, dann kann man hier so Sexspielzeug. Und oben, und das ist dann halt echt, dann saßen so drei Typen, da gibt's oben so einen kleinen billigen Tresen. Also das war so mit so einem Tresen, da kann man Whisky-Cola und so trinken, von so einem Typen ausgeschenkt, der wirklich obskur aussah, so ein langhaariger, richtig langer Typ. Und dann saßen so drei Typen und alle mit Cappy, mit so runtergezogen, haben gewartet, dass eine Frau reinkommt in den Laden, damit man da irgendwas machen kann. Es ist aber hoher Männeranteil gewesen und uns beiden, wollt ihr auch noch die anderen Räume sehen? Weil ich dachte, lass uns das mal alles angucken hier. Ich bin ja gerne für so einen Quatsch zu haben und so. Aber selbst mir war das dann irgendwann, als wir dann da oben in diesen aktiven Räumen waren, unangenehm.
Also in diesen Sexshops am Autohof kann auch gevögelt werden oder was?
Also in dem war das jedenfalls so, dass es einen Aktivraum gab. Inzwischen hat der Laden aber zugemacht. Das ist, wenn man Richtung Spandau rausfährt, so viel kann ich schon mal sagen, da gab es mal so einen Laden. Und da war ich bei der Eröffnung, weil ich dachte, komm, aus Gag gehen wir da jetzt mal rein. Gar nicht, um unser Leben aufzupeppen oder so. Wir waren damals frisch zusammen, deswegen war alles noch in Ordnung. Aber es war dann so, dass wir da reingegangen sind und haben erst noch so haben uns so lustig gemacht, so Blicke zugeworfen, guck mal, abgefahren hier, dieses Sexwelt. Und oben wurde es dann irgendwie, hier haben wir noch so einen Raum, das ist dann der Sklavenkeller und so. Und dann erzählt die das da so alles, was es da so gibt. Und irgendwie ist es auch alles null erotisch gewesen. Dann bin ich wieder rausgegangen und habe auch wenig darüber noch nachgedacht.
Ja, weil diese ganze Umgebung vom Autohof ist doch der Ort, wo man am wenigsten sexuelle Energie irgendwie aufkommt.
Das sagst du.
Ja, also ist es so ein Fernfahrerding? Also ist das angepasst an die Fernfahrerinfrastruktur? Dass man, wenn man aus Rumänien kommt und nach Spanien muss, man in Deutschland da in so einen Erdbeermond reingeht.
Weil das, ich glaube, einfach die Diskretion, dass du dich in so einer Industrie, also so Hof oder so irgendwie unbeobachtet fühlst und da sind alle vom gleichen Schlag, dass du dich da irgendwie, ich glaube, in der Innenstadt gehst du nicht so gerne in so einen Sexshop, dann gehst du, aus der Zeit kommt das noch, als es noch verpönt war, als Sex noch nicht im Mainstream angekommen war.
Sex
als die Majors noch nicht mit Sex gedealt haben.
Sex ist so mainstreamig, da gibt's Podcast inzwischen drüber, wo über G-Punkte gesprochen wird und so. Es ist neu, Stefanie Giesinger hat einen neuen Podcast, G-Spot heißt der. Und das ist eine Doppeldeutigkeit, weil G-Spot ist ja der G-Punkt, aber Giesinger
Heißt, ne?
Ist ja G. Jeep.
Gute Spot. Idee. Richtig gute Idee.
Naja, gut, kurz nochmal das Thema French Nails abarbeiten, weil ich frage mich bei langen French Nails immer, wie werden die eigentlich sauber gemacht? Weil es sieht von außen, wenn man so von oben drauf schaut, vielleicht ganz okay aus, aber darunter ist wirklich Sodom und Gomorra. Das muss ein Biotop sein, wie in der Kanalisation von, keine Ahnung, von Mexiko-Stadt oder sowas. Unter diesen Dingern.
Ja, wenn man die abmacht, das riecht bestimmt auch ganz komisch.
Nein, also unter diesem Nagelbereich, der übersteht, das ist doch mega unhygienisch, was da alles irgendwie mit rausgelöffelt wird und Schrauben werden damit zugedreht und so. Es ist doch mega eklig, diese Nägel von unten, wenn ich die immer schon sehe.
Die werden vom Schlafengehen in so eine Tinktur gelegt oder so vielleicht.
Na, werden die sauber gemacht oder gibt's da so Nagelwaschanlagen, wo man die Nägel abends reintut?
Das ist wirklich immer, vor allem haben das Kassiererinnen oft. Und das ist auch gar nicht jetzt irgendwie abwertend. Kassiererinnen machen das gerne, weil viele denen auf die Finger gucken und da denken die, guck mal, dann kann ich den Leuten, die hier in der Kasse Sachen kaufen, auch was Schönes mit auf den Weg geben und habe einfach so schöne lange French Nails. Und manchmal ist noch so eine kleine Kette und so ein Brilli oder so ein Muster da drin. Da gibt's ja wirklich die aufwendigsten Geschichten. Ja.
Da muss ich ein Wort kurz zitieren von der Internetkünstlerin Svea Maus. Deren Memes.
Ja, folge ich auch, die Memes.
Hervorragend. Und die hat Memes, dafür den Begriff Schwanzanfasser einfach geprägt. Und ich finde das, ehrlich gesagt, das ist und ich krieg das seitdem nicht mehr aus dem Kopf. Guck, ich habe eine neue Schwanzanfasser
machen lassen. Wie so eine Grillzange, ne? Das machen Frauen gar nicht, weil, und jetzt kommt es nämlich, French Nails machen Frauen nicht, weil sie uns Männer damit beeindrucken oder erotisieren wollen, sondern weil die das so eklig finden, den Pimmel anzufassen. Das ist eine Schwanzzange. Das ist alles wirklich. Das ist ein sehr gutes Bild, finde ich.
Nein, also ich fand das war sehr, sehr schön zusammengefasst, eigentlich ausgesprochen, wo man sich immer nicht traut, weiterzudenken. Weil man eigentlich im Grunde genommen denkt man ja, aber why else? Weil es ist einfach wahnsinnig unpraktisch. Es ist doch auch unpraktisch im Alltag.
Generell, ich habe.
Wie scrollst du auf dem Handy mit so einem fetten Nagel? Alter, kratzt du das ganze Display?
Das kriegen die alle hin. Bin ich immer selber erstaunt, wie dann so jemand mit so 20 Zentimeter French Nails und irgendwie das Handy so native-mäßig auch noch bedient nebenbei. Aber das sollte auch nicht unser Problem sein. Unser Problem sind andere Sachen, Jan. Hä? Aber Stichwort toxischer Mann. Ich muss mal mit dir über eine Sache reden. Ich habe eben gerade in der Pause bei meinen Nachbarn angerufen, ob ich diese Geschichte hier erzählen darf. Mhm.
Darfst du oder nicht?
Darf ich. Bei uns im vierten Stock wird die Wohnung renoviert. Und ich bin hier so ein bisschen der gute Geist bei uns im Haus. Mhm. Und die haben sich natürlich gedacht, weil sie schon ältere Herrschaften sind, beide schon über 60, sie verbringen die Zeit in der Wohnung da wird eine Wand eingerissen und da wird richtig viel gemacht. Mhm. Ne? Und die haben mir den Schlüssel gegeben, wenn es Probleme gibt, dass ich oben mit den Handwerkern rede, die da jetzt irgendwie die nächsten 4 Wochen sind. Und gestern war ich das erste Mal oben, weil es Probleme gab. Weil die haben wohl bei denen in die Fußbodenheizung gestochen und da ist mir Wasser aus dem Schlauch gekommen. Ich habe keine Ahnung,
als sie da irgendwie das Parkett... Das ist ganz schlecht, Fußbodenheizung bohren, ganz schlecht.
Relativ schlecht. Jetzt ist es so, und ich erzähle mal die Geschichte, wie sie ist, und lasst mich mal erzählen kurz. Ja. Es sind 4 Leute aus Osteuropa, Handwerker da oben. Und die sind ein eigener Schlachmensch. Und ich bin am ersten Tag nach oben, habe gesagt, hallo, ich bin Olli, ich wohne hier unter euch, ich bin mit dem euren Auftraggebern befreundet. Wenn es Probleme gibt, sagt Bescheid und war so Freunde, soll ich euch einen Kasten Wasser hier reinstellen und so, ne? Mhm. Und die haben mich alle so angeguckt, so mit ihren genervten Arbeiteraugen und dachte mir, oh, was will er denn jetzt hier? Und dann bin ich die ersten 2 Tage nach oben und hab so auf nett versucht und ich hab so gemerkt, die haben mich gleich für einen schwachen Mann gehalten, Jan, ehrlich. Es gibt so Leute, und das ist Männer auch und auch Frauen, natürlich so Leute, die leben in ihrer Welt, die sind Handwerker, die sind das und das und die wollen gar nicht mit dir rumkumpeln, die wollen keinen haben, der sagt, hä, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Die wollen klare Anweisungen haben, die wollen einen Chef haben, nicht weil sie Untergebene sein sollen, sondern weil die mit ihrem Job fertig werden wollen. Und da musst du Alpha sein. Du musst Alpha sein. Und ich krieg's nicht hin. Und es ist, pass auf, es gibt so Momente in meinem Leben, da musst du ein Alpha sein. Weißt du, da musst du, das hat jetzt nichts mit, da musst du so hingehen und sagen, da so willst du zum Beispiel.
Moin, hallo Leute.
Richtig. Und da gibt's auch so, zum Beispiel mit meinen alten Autos, die dann immer Schrott gegangen sind, bin ich immer zu einer Werkstatt gefahren und die Typen alle von morgens um 9 schon so viel Schmiere im Gesicht gehabt. Weißt du, was ich meine? Mhm, schon 5 Autos weggearbeitet. Kommt zu dir, so weit auf derbe Brusthaare, kommst du zu mir, na, Digga, was willst du jetzt mit deinem Wagen hier? Was soll ich denn machen? Mhm. Und du so, ja, ich weiß auch nicht, können die Stoßdämpfer, was mit den Stoßdämpfern? Scheiße, ist nichts mit den Stoßdämpfern, Digga. Hast du keine Ahnung von Autos? Und guck dich dann so an und du so, bist immer kleiner und merkst so, du bist hier in einer Welt, in der du eigentlich zurück sagst, ja, ich kenne mich aus mit Autos und ich weiß genau, dass es hier irgendwie Felgen sind oder so, ne? Aber Bin ich ja nicht. Kann ich auch nicht. Und ich flieg da ganz schnell auf. Ich dachte, vielleicht müssen wir auch nicht heute machen. Die 5 großen Momente, wo du noch Alpha sein musst. Wo es einfach nichts bringt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wo es nichts bringt, dass du an dir gearbeitet hast, dass du vielleicht...
Oh, aber da schön, wo du von Handwerkern sprichst, das sind auch diese Momente, in denen selbst das niedergerungste Patriarchat auf einmal wieder aufblüht und wo dann auch, wenn eine Frau mit dabei ist, die dann irgendwie keine, kannst du heute mal ich muss arbeiten, kannst du mal dich um die Handwerker, wo auch absolut keine Autorität akzeptiert wird, die dann nicht männlich ist oder männlich gelesen ist, muss man ja dazu sagen. Richtig,
das gibt's natürlich auch.
Aber es ist Hand in Hand. Also, der Alpha ist nicht da und dann kommt da die Frau und erzählt, wie das Parkett gelegt werden soll oder keine Ahnung oder was gemacht werden soll. Und dann wird das einfach nicht akzeptiert oder nur so als unverbindlicher Vorschlag angenommen. Und dann wird, wenn der Mann dann zurückkommt, wird mit dem echt Tacheles geredet. Das geht ja auch.
Wir warten mal, bis der Mann wieder da ist.
Ja, genau.
So wird dann ja genau
aber,
der
Spruch. Nee, lass uns das gerne mal machen. Aber die großen
Gelegenheiten,
wo man noch Alpha sein muss.
Wo man Alpha sein muss und dann auch irgendwie, fällt mir so ein, na, also die Leute sind ja wirklich so, wir reden alles, wenn der Mann wieder da ist.
Es ist 2024, weißt du was? Wir einfach rein, Kopfsprung rein.
Die großen 5, definiert von Böhmermann und Schulz.
Heute die großen 5 Situationen im Leben, in denen man noch Alpha sein muss. Ich kann direkt anfangen, um dich zu entlassen, damit du ein bisschen Luft hast.
Nee, ich habe schon meinen Platz. Ich fange mit 5 an, dann haben wir schon mal einen mehr. Mein Platz 5 ist, wenn dein Wagen vom Ordnungsamt einen Zettel kriegt und du nochmal hingehst und mit denen redest und denen sagst, hier, pass mal auf, Leute, dieser Wagen hier, den habe ich gerade abgestellt, weil ich mein Kind von da oben geholt habe oder irgendwelche Sachen. Und ich kenne so Leute, die haben so einen Auftritt, dass der Mann oder die Frau vom Ordnungsamt, also die Person vom Ordnungsamt, sagt dann, alles klar, nimmt den Zettel wieder weg. Habe ich noch nicht einmal hingekriegt. So ein Alpha-Auftritt, hinzugehen, so, hey Leute, warte mal ganz kurz hier. Das war jetzt nur ganz kurz. Du musst das so überzeugend alpha-mäßig rüberbringen, dass die denken, ah, ist eine wichtige Person hier, der hat hier auf alle Fälle was zu tun gehabt. Oder das Herz von denen erweichen. Ich krieg beides nicht hin. Das fällt mir gerade ein, weil ich gerade vor ein paar Tagen so eine Situation hier mit einer Ordnungsamtfrau hatte und sie meinte, ja, ist ihr Problem, ist nicht mein Problem, ist einfach weggegangen. Nicht genug Alpha gewesen wahrscheinlich.
Aber ich schaffe das in solchen Situationen gerne mal auf die humorvolle Art und Weise. Die Leute mit so ein kleines bisschen Schmunzeln und so, Entschuldigung, weißt du, auf die charmante Art, da kriege ich das manchmal hin. Aber Alpha-mäßig zu suggerieren, wenn sie mir den Strafzettel da drin machen, dann gibt's richtig Stress. Aber ohne, dass man sagt, man darf ja auch nicht sagen, ich habe einen Anwalt oder sowas, das darf man ja auch nicht sagen. Weil dann sagen die, ja, ganz ehrlich, wir ich habe viele Beamte bei mir in der Familie und wenn jemand so kommt, dann wird erst recht gemacht.
Ja, klar, dann gibt's sogar noch eine Extrastrafe.
Ja, ja, genau.
Eine Nötigung oder was weiß ich.
Man muss das nonverbal ausdrücken, dass wenn man das jetzt durchzieht mit dem Strafzettel, dass dann richtig Stress gibt. Aber man darf es nicht so sehr ausdrücken oder so explizit sagen, dass das dann in die andere Richtung wieder kippt und das dann extra hart wird. Ja, gar nicht so einfach. Da braucht man Alpha Energy für, kann ich verstehen. Mein Platz 5 ist im Fußballbereich. Ich habe mal war mal im Fußballbereich in einem Umfeld im Stadion, wo viele Profifußballer waren und also weil ich eingeladen wurde und habe dann da ein Spiel gucken können und es war umgeben von alten und aktiven und nicht aktiven Fußballern und so eine Hetero-Alpha-Energy habe ich selten erlebt und ich habe dann danach total nachvollziehen können, warum es so vielen Fußballerinnen und Fußballern vor allen Dingen immer noch schwerfällt, sich als schwul zu outen beispielsweise oder als nicht heteronormativ, weil das so eine Alpha-Energy war und das war so ein Rumgeklempnere und so eine Baustellenatmosphäre, gar nicht so von den Gesprächsthemen, sondern die ganzen Vibes, da musste man echt,
und ich war so, ja, ich bin... Du musst ja also Materie, Wissen haben, Materienwissen.
Ja, du musst ausstrahlen, aus jeder Pore muss rauskommen, dass es gar nicht in Frage kommt, dass du mit irgendwas, dass du irgendwas anderes anpackst als jemand von einem anderen Geschlecht. So, das war so, also
kann sehr alpha-mäßig.
Und ja, du musst auch in so einer Alpha, in so einer Gruppe mit anderen Heteros musst du auch bestehen können. Das ist ja nicht nur, dass deine Heteronormativität so nonverbal abgefragt wird, sondern du musst auch suggerieren, in einer Gruppe mit Leuten, die genauso sind wie ich, bin ich einer von den oberen 10%.
Das musst du auf alle Fälle ausstrahlen, das ist ganz wichtig. Platz 4 bei mir, ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich habe letzten Sommer Party gemacht, einen Abend mit einer großen, bekannten Hip-Hop-Gruppe.
Culture Candela?
Nee, noch mehr Street, noch mehr Ghetto, auch ein bisschen tougher Ghetto. Alles. Oh Gott. Und das ist alles durch, also diese Geschichte erzähle ich euch echt mal in Ruhe, wie das alles zustande gekommen ist. Aber es war auch so 187 und so dabei. Egal, will ich jetzt gar nicht erzählen. Könnte sein.
Mit 187,
Zufall.
Du hast mit 187 Party gemacht?
einen vielleicht. Einer, okay. Und noch andere Leute.
Okay.
Ja, Zufall. Und irgendwann war es zwei und ich war besoffen. Und wenn ich besoffen werde inzwischen, dann werde ich so ein rührseliger Typ, der sich über sich selber, und sage ich so, ey Leute, sorry, dass hier so ein alter Mann noch mit euch am Tisch sitzt, und fange so an, über mein Alter zu reden und werde genau das, was junge Leute nicht geil finden. Und irgendwann ist einer am Tisch ausgeflippt und meint, Alter, hör mal auf, dich hier so klein zu machen, du Ficker, Alter. Du bist Olli Schulz, Alter, hier. Und ich bin halt nicht der, der dann da so, ja Leute, Alter, ich komm. Und da wurde die ganze Zeit, es war auch ein witziger Abend. Es ist ja auch gar nicht so, dass da irgendwie, aber ab einem gewissen Punkt, in einem Wissen, habe ich auch gemerkt, dass jetzt die eine Dose Whisky-Cola zu viel, die ich mir reinpfeife. Und du wirst dann halt so, das ist ja auch das, der Grund, warum man im Alter nicht mehr so gerne besoffen ist, weil dann kommen ganz viele Probleme oder Sorgen oder Gefühle oder Emo-Sachen raus, die nun wirklich keiner im Raum hören will. Und dann sitze ich da als 49-jähriger Typ mit fünf Typen, die alle Mitte 20 sind, so derbe hier, alle gepumpt und sonst was. Und ich fange an so mit so Geschichten und merke so, das will hier wirklich keiner haben. Und alle haben auch gedacht, das soll Olli Schulz sein, das soll der Typ mit dem großen Maul sein, der so im Fernsehen hier immer die Sprüche gebracht hat. Und da habe ich gemerkt, ja, die haben sich auch nie wieder gemeldet. Wir haben Nummern ausgetauscht und alle so, nee, das ist nicht Alpha genug, der Typ. Ich habe richtig gemerkt, wie die so gemerkt haben am Laufe des Abends, der ist nicht so geil, wie wir gedacht haben, dass er geil ist.
Okay.
Kannst du das verstehen?
Kann ich nachvollziehen. Ist ein Runterzieher und da wahrscheinlich denkst du oft nochmal an diesen Abend im Nachhinein.
Ich denke vor allem dran, dass ich diesen Abend dann noch von da alleine eine Dreiviertelstunde nach Hause gelaufen bin, durch alleine und darüber nachgedacht habe, was ich da, dass das irgendwie, dass ich hätte, dass ich nicht mehr cool bin oder dass es dann, dass es nicht cool war und dass man, da war jetzt auch nichts, wo, egal. So, das ist, jedenfalls, du weißt, die Situation kann man jetzt, glaube
ich, fühlen. Kann ich nachvollziehen, ich weiß genau, was du meinst. Bei mir auf Platz 4 der großen Situation, in der man Alpha sein muss, ist beim Bestellvorgang im McDrive. Und ja, ich krieg auch immer Ärger von Leuten aus meinem familiären Umfeld, die dann mit mir im Auto sitzen, die dann auch sagen, ey, bist du bescheuert, warum redest du denn so? Aber es ist, beim Bestellvorgang im McDrive entscheidet sich in einem Bruchteil einer Sekunde, wer hier die Zügel in der Hand hat und wer nicht. Entweder bist du ein zögerlicher, ich überlege während des Bestellvorgangs, ob ich nochmal Curly Fries möchte oder was für Soßen ich habe, oder du ballerst halt raus und machst eine präzise Bestellung, damit das vorangeht. Es ist Druck. Du musst klar kommunizieren, weil die auch die Kommunikationstechnik, weißt du, der Mensch ist inzwischen auf dem Mars gelandet, aber dass man vernünftig versteht bei McDonald's, was derjenige sagt, ja, und dann bin ich immer laut, ich bin immer geradeaus, ich habe immer meinen, ich laufe durch die Groner Düne in Bremen-Nord.
Keine Zweifel in der Stimme.
Kein Selbstzweifel in der Stimme. Ja. Und nur dann gelingt die Bestellung. Und weil ansonsten, sobald du irgendwie nur einmal nachhakst oder, weißt du, nach hinten fragst, oder wollt ihr doch Curly Fries? Und dann geht die, ich weiß gar nicht, was da los ist, auf der anderen Seite beim Bestellvorgang aufnehmen, aber dann bricht alles zusammen. Und wenn du da nicht Alpha bist, kriegst du nicht das, was du möchtest. Und wenn ich das überzeugend und alpha-mäßig bestelle, kontrolliere ich auch nicht den Bon. Weil ich weiß.
Wenn du nicht,
ich weiß.
Du merkst es daran, wenn du nicht Alpha genug bestellt hast, dann sagt der Typ beim Bezahlengang, fahren Sie doch mal ein Stück vor, wir bringen das dann gleich raus. Dann musst du nämlich nicht warten, sondern dann lassen die sich, kennst du auch, ne? Genau. Wenn du dann mit dem Wagen vorfahren musst.
So
und einmal die Hand vor, der hält ja einmal die Hand vor die Lichtschranke, damit die irgendwie das System da irgendwie unterbrechen können. Weißt du, was ich meine?
Man erkennt daran, dass man nicht Alpha genug ist, wenn man bei McDonald's am zweiten Fenster gesagt bekommt, fahren Sie doch mal ein Stück vor. Und dann auch... Und dann auch teilweise vergessen wird.
Und dann vergessen wird. Und
man aus dem Sichtfeld
da steht.
Weil man aus dem Sichtfeld raus. Ja, oder weil man so Sachen bestellt.
Aus dem Sinn, aus dem Blick.
Aber es ist auch so, nicht nur der Vortrag bei der Bestellung, auch die Bestellung muss alphamäßig sein. Wenn du mit so Sachen ankommst wie beim Royal TS bitte ohne Tomate oder so, oder doppelt Mayo oder so, weirde Sonderbestellungen, direkt durchgefallen. Es ist im Grunde genommen das Straßenabitur, was du da bestehen musst, mündliche Prüfung, Straßenabitur, McDrive. Und wenn du da zuckst und das nicht funktioniert, dann musst du für immer auf dem Parkplatz stehen, wo der dich nicht sieht. Und dann wird das Essen in der Warmhalteabteilung kalt einfach, weil die denken, und irgendwann geht dann einer raus, geht mal kurz gucken, frag mal, wo unsere Bestellung ist, weil ich trau mich nicht.
Ja, und dann sagen die, ach so, haben wir vergessen. Und dann musst du noch mal 10 Minuten warten. Und dann weißt du, jetzt wird es gemacht. Und die letzte Stunde hier hast du umsonst gesessen. Es ist wirklich, es ist demütigend.
Ja, das war mein Platz 4.
Mein Platz 3 ist der Hamburger Hafen. Ich mach's kurz und bündig. Wenn du ein Boot hast und du musst in eine Werft und du hast keine Ahnung, ist dein erstes Boot, bist du verloren. Keiner kommt dir entgegen, keiner gibt dir Tipps. Keiner wird dir sagen, ja, ist ein günstiger Preis, alle werden dich abziehen. Du wirst verloren. Das ist nun mal eine ganz alte Welt. Und jeder, der so versucht reinzukommen, der wird erstmal gebrochen. Dem werden erstmal 20.000 Euro einfach direkt aus der Hose gezogen. Weißt du, was ich meine? Ja. Es ist also sinnbildlich. Viele Verbrecher, ganz ehrlich, alteingesessen in Machtpositionen, die einfach ihren Job haben und die dich für ein Arschloch halten, habe ich wirklich am eigenen Leib erleben müssen. Es ist nicht einfach. Und wenn man auch wirklich sagt, können Sie mir da mal helfen? Ich habe da keine Ahnung von. Dann ist sofort, okay, du hast keine Ahnung, ich soll dir helfen. Ich helfe dir mal, mein Freund. Du kriegst jetzt mal eine Lehre fürs Leben. Wir nehmen jetzt mal 10.000 mehr auf jeden Kostenpunkt hier oder so. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber auf alle Fälle ist es das Gefühl, was ich da gehabt habe. Hamburger Hafen, generell Hafen wahrscheinlich, die Welt in so einer Werft.
Aber bist du dann inzwischen einigermaßen assimiliert in diese Hafenwelt, also dass du da so ein bisschen besser mit klarkommst, dass die Leute, weil du bist ja jetzt auch schon lange da, dass du irgendwann so Bestandsrespekt bekommst?
Da, wo das Boot liegt, die Leute in der Umgebung sind alle nett, mit denen verstehe ich mich gut. Ich habe eine Nachbarin, Kimberly heißt die, hatten sich ein Boot gekauft vor noch gar nicht so langer Zeit, total nett, total cool und hatte auch so ein, nicht aussteigermäßig, aber sich so einen Ruhepunkt gesucht so und dann wohnt er noch, habe ich glaube ich neulich schon erzählt, darf ich das erzählen? Bestimmt, erzählt, Moritz Krebs. Sohn von Dieter Krebs hatte auch noch einen Plätzchen. Wir sind eine nette Runde, eine kleine lustre Runde. Man sieht sich selten. Keiner will groß Community mit jemand anders machen. Aber ich glaube, alle drumherum halten mich immer noch für einen Idioten oder für irgend, keine Ahnung. Ist ja auch so Showgeschäft, Leute, so Halbseiden. Und dann haben sie noch nicht mal richtig Erfolg. Dazu kommt, du bist ja im Showgeschäft für viele Leute nur was wert, wenn du halt Olli Pocher bist. Das vergessen wir. Jemand, der dauernd im Fernsehen ist oder so. Es gibt ja auch Leute, für die sind das große Stars. Mhm. Und was wir machen, ist so, ja, weiß ich nicht, irgendwie Gitarre, so ein Typ hier irgendwie, irgendwie macht einen Podcast, keine Ahnung, was das soll. Und dann bist du da, naja. Bin ich dran oder bist du dran?
Ich bin dran mit Platz 3 der großen Situationen oder Gelegenheiten, an denen man Alpha sein muss. Und bei mir ist es das Gespräch mit Menschen aus der Landwirtschaft. Ich komme ja aus Norddeutschland, aus Bremen und aus Bremen-Nord. Und da gibt es immer wieder mal Bezüge bei Familienfeiern, wo Leute aus der professionellen Landwirtschaft mit am Tisch sitzen. Und wenn du da zuckst, wenn du da durchblicken lässt, dass du jetzt mal die neuen Rügenwalder Schinkenspicker aber ohne Fleisch ausprobiert hast, dass du vielleicht das finde nicht so eine gute Idee hältst, wenn man Kinder hat als Landwirt, dass man den Kindern quasi schon bei der Geburt aufträgt, eines Tages den Hof übernehmen zu müssen und das nicht vielleicht ein bisschen auch offen erstmal auf die Persönlichkeit des Kindes ankommt. Wenn man da so ein bisschen anfängt zu zucken und wenn du da nicht komplett durchblicken lässt, dass du alles das, was der so an Lebensvorstellungen, es geht vor allen Dingen um das Gespräch mit einem älteren Hofbesitzer, Landwirt, wenn du da nicht durchblicken lässt, dass du also alles die Grundstruktur für grundrichtig hältst und das auch so findest, hast du schon verloren. Da kannst du gar nicht in die Materie eintauchen. Dich zum Beispiel über Sachen unterhalten wie Tierwohl, wie man das mal verbessern kann, ob das wirklich so eine gute Idee ist, massenhaft Schweine zu halten oder sowas. Und da ist Alpha-Sein sehr von Vorteil, weil du nur so auf die Sachebene vordringen kannst, sage ich mal so. Also du musst alles andere, muss so klar sein, dass du darüber gar nicht diskutieren willst, dass du über die Sachen, die dir dann in dem Moment wirklich wichtig sind, nur diskutieren kannst, wenn du wirklich Druck auf der Düse hast und einen auf Alpha machst und so. Und auch, da werden auch über die Scherze gelacht und über, ja, die Frau, mit den schwachen Händen, die kann die Schweine nicht in den Stall reindrücken. Das müssen bei uns immer noch die Männer machen. Und dann, also das muss ganz klar sein. Und das ging bei mir dazu vor kurzem erst passiert, dass ich durchscheinen lassen wollte, dass es schon eine gute Idee ist, dass wenn man zum Beispiel Tierhaltung hat, dass man vielleicht weniger Tiere hält und die vielleicht einfach besser versorgt, wenn man schon mal grundsätzlich das Konzept Tierhaltung und Fleischessen nicht hinterfragt. Aber dass, wenn man das macht zum Geld verdienen, dass man vielleicht dafür sorgt, dass es nicht so viele Schweine sind und die wenigeren, die man dann hat, dass die auch dass sie besser ernährt werden, dass die Qualität besser ist und so. Und das hat nur funktioniert, weil ich alles andere ignoriert und mal voll einen auf Alpha gemacht habe. Wurde ich danach auch zurechtgewiesen vom Privatbereich, warum ich mich dann den halben Nachmittag wie ein Arschloch aufgeführt habe. Ich habe dann gesagt, ja, weil ich musste mich mit jemandem aus dem landwirtschaftlichen Bereich unterhalten und wollte ihn überzeugen, dass eine gute Idee ist, weniger Schweine zu halten und die besser zu versorgen mit besserem Futter und weniger Antibiotika und so. Ich glaube, es hat ein bisschen funktioniert, weil ich Alpha war in dem Moment.
Ja, so. Und das kannst du, du kannst das ja auch, wenn du willst. Du hast ja einen Alpha in dir drin.
Du kannst das auch. Ich habe dich auch schon in der Alpha-Situation überlegt. Und auch krasser als ich. Du gehst ja einen Schritt nach vorne. Du bist ja auch handgreiflich zum Beispiel, was ich total krass finde. Doch, du hast schon eine Alpha-Energie. Genau,
streu mal das Gerücht, dass ich handgreiflich
werde. Nein, aber du hast eine gewisse Körperlichkeit und du hast die Möglichkeit, Leute körperlich zu dominieren. In Ausnahmesituationen.
Ja, genau.
Doch.
Körperlich zu dominieren.
Nein.
Wer hat mich mit dem Polizeigriff, als ich ihn umarmen wollte, in der Live-Sendung weggedrückt?
Hab ich Jujutsu habe ich gemacht. Weil ich habe deine Angriffsenergie genommen und die gegen dich verwendet. Hab ich
das
gemacht.
Das war Liebesenergie, Jan. Das war keine Angriffsenergie. Das war wirklich.
So, dein Platz 2.
Mein Platz 2, und jetzt drehen wir nämlich ich liebe immer mehr, so ein Rapper, der mal in die Kamera gesagt hat, dieses Meme, ab jetzt ändert sich der Spieß. Ich weiß nicht, welcher Rapper das war, aber ich finde das einfach immer noch so witzig, diesen Satz, ab jetzt ändert sich der Spieß. Mein Platz 2 ist Callcenter. Jetzt wird der Spieß nicht mal umgedreht, Jan. Okay. Ich habe jahrelang im Callcenter gearbeitet und ich sag dir eine Sache, da arbeiten auch viele Frauen. Und es wird auch gar nicht so viel Alpha-Männer geben und auch so eine Typen, auch toxische, maskuline Männer, wenn es dafür nicht auch eine große Nachfrage geben würde. Mhm. Ich habe, okay, Platz 2 und 1 eigentlich ähnlich. Ich packe jetzt trotzdem mal beide meinen Platz 2. Mir fällt noch ein Platz 1 ein. Aber Callcenter, und du erinnerst dich daran, dass ich mal als Zapfer im Zungenkuss gearbeitet habe, ne? Und ich war früher ein sensibler Junge und ich war immer schon auf der Seite der Frauen. Ich fühlte mich Frauen immer sehr zugezogen. Es geht jetzt nicht um sexuell, von wegen so, ich liebe Frauen. Nein, ich genieße die Anwesenheit von Frauen um mich herum. Und ich flirte bestimmt auch mal gerne, wenn sich das ergibt oder wie man so als Mensch, als junger Mann durchs Leben gegangen ist. Aber ich habe mich sehr oft mit Frauen solidarisiert oder Verständnis gezeigt, die am Ende dann doch mit dem größten Wichser abgehauen sind und mit dem irgendwie 2 Monate eine Scheißbeziehung gehabt haben. Und das hatte ich im Callcenter, da waren 3 Frauen und die haben auch so ein bisschen auf selbstbewusst schon gemacht, das war Ende der 90er Jahre, es ist schon Jahre her und sonst was. Und trotzdem haben die sich alle die Alpha-Wichser gesucht, von dem sie sich haben das Herz brechen lassen. Und der Mario ist ja eigentlich ein super Typ oder sonst was, oder der, keine Ahnung, der Kevin ist ja eigentlich echt ein geiler Typ, sieht so geil aus, seine Augen sind so geil, ja, trotzdem ist er mit 21 schon Alkoholiker gewesen und hat dich ja auch geschlagen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und trotzdem zieht es die dahin. Und im Callcenter, die Mädels, die da gearbeitet haben, das ist ja überhaupt nicht Callcenter, das ist einfach sinnbildlich zu sehen für so einen Beruf oder so einen Betrieb, wo viele Leute arbeiten, Männer und Frauen wollen Respekt haben, aber wenn dann abends dann doch die Weihnachtsfeier vom Betrieb kommt, dann wird doch mit dem Alpha-Assi rumgefickt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das hat die Natur auch so ein bisschen so gemacht. Und im Zungenkuss sind nur die Alpha-Typen mit den Weibern abgehauen. Und die waren nicht besonders gut aus oder irgendwas anderes, sondern es waren die Typen, die am meisten Dominanzverhalten gezeigt haben. Und irgendwie gibt's genug Frauen, die darauf angesprungen sind. Zungenkuss, sagen wir es mal nicht, Callcenter, Zungenkuss, mein Platz 2. Callcenter, Zungenkuss.
Bei mir auf Platz 2 der großen Situation, wo man Alpha sein muss, ist auf der Polizeiwache. Das habe ich relativ früh gelernt. Ja. Es kannst du machen, was du willst, kannst du irgendwie noch so aufgeklärt, Vogue-mäßig die Leute darauf hinweisen, dass es vielleicht keine gute Idee ist. Aber diese Mischung aus, alle sind bewaffnet, alle haben im Alltag, im Berufsalltag mit Autorität zu tun. Selbst wenn mal quasi nur unter Kolleginnen und Kollegen geredet wird, es gilt am Ende der Alpha, und das ist eines der großen Probleme auch von Polizei, dass leider das Alpha-Sein auch oft vor zum Beispiel Gesetzen geht oder vor dem, was wirklich richtig und was falsch ist.
Ja, auch manchmal vor Gerechtigkeit.
Ja, und vor Gerechtigkeit. Und auch im Umgang mit Polizistinnen und Polizisten ist es immer sehr hilfreich, wenn man quasi seinen inneren Vorgesetzten channelt und kein Zweifel daran ausstrahlt, dass man in dem Moment, in dem man mit denen redet, derjenige ist, der das Sagen hat. Auch wenn man das nicht wirklich hat, aber das ist so das Level, auf dem man denen begegnet. Und da muss man schon sehr alphamäßig rüberkommen. Weil sobald du Schwäche zeigst, ja, machen Sie mal einen Kofferraum auf, dann wird das Warndreieck nachkontrolliert.
Ja, genau. Sobald du, ich gucke immer so, mir werden auch so Reels eingespielt von Kalle Schwensen, der in irgendwelche Polizeikontrollen gerät und dann immer Alkoholtest machen soll und den verweigert. Und dann sagen die Polizisten und Polizistinnen, dann müssen Sie mit auf die Wache kommen. Und dann sagt er, gut, dann komme ich jetzt mit auf die Wache. Wenn Sie mir hier nicht glauben, dann werden wir unsere Zeit jetzt die nächsten 2 Stunden mit dem Bluttest und dann lassen Sie ihn immer fahren. Mhm. Weil er auch komplett Alpha der Polizei gegenüberkommt. Weil er einfach dann ganz...
Ja, und kenne ich aus Backstage-Gesprächen. Es wurde auch im Grunde genommen, also selbst super aufgeklärte liberale, progressive Polizistinnen und Polizisten, sobald die dann quasi nur ein bisschen an ihren Beruf denken, fangen die auch an, dieses System, was sie auf der Arbeit kennen, dann zu leben. Und das war, man hat absolut keinen Respekt gehabt, wenn man da irgendwie rumgeschwächelt hat oder irgendwie nicht die Zähne zusammengebissen hat und so. Und das ist alles ganz furchtbar und ganz schrecklich. Aber wenn man weiß, dass es so ist, kann man sich für einen begrenzten Zeitraum auf dieses Theaterspiel, ein Theaterstück schon einlassen und kommt dann tatsächlich zum Ziel. Und das fühlt sich dann an wie so ein bitterer Sieg irgendwie. Man denkt dann, man hat gerade gewonnen, aber man hat irgendwie mit Mitteln gekämpft, die man irgendwie scheiße findet.
Wie hat Franz Kafka mal, wie du gerade gesagt hast, man muss so ein Spiel mitspielen. Es gibt diesen schönen Satz, habe ich gerade gestern wieder gesehen, Franz Kafka hat mal gesagt, wie konnte ich so ahnungslos sein, nicht zu erkennen, dass das Leben nur ein Theaterstück ist und ich bin ohne Verkleidung gekommen. Ja. Weißt du, was ich meine? Du spielst, also ich krieg's jetzt nicht gerade richtig hin, das fällt mir irgendwie gerade dabei ein.
Man darf so nicht übertreiben, also wenn man dann denkt, das ganze Leben ist ein Theaterstück, dann kippt's in Zynismus und dann ist alles möglich, dann gibt's gar keine Werte und Normen mehr und dann ist auch nicht gut. Dann fängst du an, bei der Welt zu arbeiten oder sowas und denkst dann, was kümmert mich der Klimawandel? Jetzt kommt dein Platz 1.
Mir ist noch ein guter Platz 1 eingefallen. Mhm. Du bist auf Tour und du spielst nicht in der großen Mehrzweckhalle und du spielst auch nicht in so einem kleinen autonomen Club, sondern du spielst in einem Theater, was seit 20 Jahren die gleichen Haustechniker hat, das gleiche Personal. Jeder kennt sich mit seiner Bühne aus, mit allem drum und dran, so gut es geht. Und du kommst da an und sollst den Leuten sagen, wie der Ton, wie die Monitore. Ich rede von Haustechnikern. Ich rede von alten Theatersälen oder Läden, wo jeden Tag jemanden abfrühstücken, dich mit kalten Augen angucken und genau wissen, jetzt kommt der, was will der hier heute am Spielen, die kein Empfinden mehr haben für deine Musik und die einfach nur wollen, wo sollen die drei Monitore hin? Wo sollen die Sidefills hin? Okay, brauchst du Sidefills? Wo soll das? Wo die einfach nur, nicht mit dir kumpelmäßig, geil, heute Abend machen wir Veranstaltung, wo man so auf die Bühne geht, manchmal habe ich das so, hallo, ich bin Olli Schulz, danke, dass ihr heute alle hier arbeitet, schön und so und du kriegst nicht einen. Oh, ich habe noch eine geile Geschichte, muss ich noch kurz erzählen.
Jetzt?
Du kriegst, ja, muss ich jetzt direkt hinterher, weil es zu kurz ist. Aber musst du so,
ich weiß, was du meinst.
Auf die Bühne und du willst den Leuten sagen und du siehst so, dass denen scheißegal, dass heute Abend hier 1000 Leute in der Halle stehen, die Stimmung ist gut, die machen ihren Job und zwar seit 18 Jahren steht irgend so ein Hi-Yo-Pi auf der Bühne. Ich kann die auch verstehen. Das ist ja nicht nur so, dass ich kein Verständnis für Menschen habe, die jeden Tag mit irgendeinem Selbstdarsteller konfrontiert werden oder Selbstdarstellerin und dem alles da irgendwie hinbauen müssen. Trotzdem, umso mehr Alpha du da bist beim Aufbau, umso besser ist es für die gesamte Situation. Okay. Dein Platz 1.
Mein Platz
1. Oder hast du keinen mehr?
Doch, ich hab Platz 1 ist bei mir das Internet. Und ich vor allen Dingen soziale Netzwerke. Wenn du da nicht Alpha bist, sowohl in den Kommentaren als auch in der Selbstpräsentation, und das finde ich gerade wahnsinnig unangenehm, weil es so viele junge Leute betrifft, es ist der Versuch, nicht nur Aufmerksamkeit zu bekommen, also von allen gesehen zu werden, sondern irgendwie immer auch auszustrahlen, dass man gewinnt. Und selbst wenn man offenlegt, dass es einem gerade nicht gut geht oder dass man irgendwie an Depressionen leidet oder sowas, ist das im Grunde genommen nur ein Eingeständnis, dass man das nur deswegen zu sagen hat, weil das eigentliche Maß der Dinge ist immer Alpha zu sein. Und dass man sich im Grunde genommen auch mit der Exposition von, hey, mir geht's nicht gut und ich bin gerade traurig und ich fange an zu weinen, schauspielerisch eigentlich nur quasi in die Gegenposition begibt und die funktioniert nur deswegen, weil die andere eben so anerkannt ist. Und das körperlich exponieren und zu zeigen, wie stark man ist und wie groß, wie stark man ist, auch mit, wenn man einen Körper hat, der jetzt nicht unbedingt super vorzeigbar ist, dass man es aber trotzdem macht. All das ist so ein Runterbeugen zu so einem Alphatum, was eigentlich niemand von einem verlangt. Warum glaubst du, dass es von dir verlangt ist, wenn du quasi Body Positivity leben willst, dich dann auch zu exponieren? Woher kommt das? Das kommt daher, weil im Internet gesagt wird, dass du stark sein musst, aber das muss niemand. Niemand muss stark sein. Und
das ist Zuspruch? Nein, aber das ist natürlich auch, weil du einerseits für eine gute Sache angeblich einstehst, aber andererseits willst du auch deine Likes und willst deinen Zuspruch und willst dann doch die Komplimente für deinen geilen Körper haben.
Ja, du willst oben sein und du willst stark sein, auch wenn du es vielleicht gar nicht bist und präsentierst dich dann vielleicht mal im Affekt in Situationen, wo du eben nicht stark bist. Das tust du aber nur deswegen, um zu zeigen, hey, ich bin zwar auf dem Weg dahin, so stark zu sein wie ihr alle, aber es gelingt mir nicht immer. Aber das Grundsätzliche, was man in Frage stellen sollte, ob das überhaupt was ist, was erstrebenswert ist, immer stark zu sein, immer A zu sein, immer oben zu sein, immer mit der fucking Gucci-Tasche sich im Treppenhaus zu drehen.
Immer zu optimieren.
Und zu zeigen, wie geil das Outfit ist, was man hat. Also einfach mal diese Grundannahme wegkicken, Alpha sein. Und das ist im Internet leider A zu sein, eins zu sein, oben zu sein, Aufmerksamkeit zu haben, ist es da total krass.
Die Nummer eins zu sein.
Die Nummer eins.
Ich habe gestern ein Interview gehabt mit der, sehr nettes Interview mit einem Journalisten von der Taz. Und der hat mir ein Wort gesagt, was ich, also einen Ausdruck, den ich noch nicht kannte, und zwar, das ist, kommen wir aus der TikTok-Szene, und zwar, ich glaube, Main Character Syndrome, dass du die ganze Zeit nur noch denkst, du spielst die Hauptrolle in einem Film. Und das alles, dass dein ganzes Denken nur noch auch im Privat darauf ausgelegt ist, dass Leute gucken, dass du alles, was du tust, nur noch machst, weil das dich so, weil wenn du halt jeden Tag damit mit Außenwirkung konfrontiert bist, vor allem als junger Mensch, dann kann das wirklich einen Effekt auf dich haben, dass du halt wirklich irgendwann nur noch denkst, du bist in einem Film und bei alles wird nur noch inszeniert. Egal, das ist jetzt auch wieder boomermäßig zu sagen, wenn ich jetzt sagen würde, interessant, wo das noch hinführen wird. Weißt du, was will ich jetzt gar nicht
ja,
sagen
aber es ist damit? Ja, es hat ja schon wohin geführt. Ja, also
hat
ja
hin geführt.
Und ja. Also dieses Alpha-Mindset, das kann sich auf Körperlichkeit beziehen, das kann sich auf Aussehen beziehen. Aber, und das Tückische ist eben auch auf die vermeintlichen Flaws, die man hat, die dann so überinszeniert werden. Aber alles im Dienst dieser Alpha-Mentalität, dass man im Grunde genommen nur etwas ist, wenn man Alpha ist. Und selbst wenn du mal nichts bist, dann machst du es und inszenierst es deswegen, um zu zeigen, dass du eigentlich schon auch Alpha bist. Weil das ist natürlich auch ein Stärke-Move, quasi den Schmerz zu überwinden und dagegen zu arbeiten und dann seinen Schwabbelkörper, seinen zu dünnen Körper, die zu große Nase als irgendwie Schönheit ins Netz zu stellen und sich dann daran zu freuen, dass Leute sagen, ja, du bist zwar nicht perfekt, aber gerade das gefällt mir an dir. Zack, wieder Alpha. Aber die Frage ist dieses Alpha-Ding was, also ist das richtig? I don't think so, ich glaube.
Leute, ihr wisst, ihr merkt schon, es ist wieder eine dieser Sendungen, die wir heute machen.
Und das war wieder eine dieser Ausgaben von
Die großen Fünf, definiert von Böhmermann und Schulz.
Es ist eine dieser Sendungen, es ist wieder eine dieser Sendungen.
Ich will noch eine kurze Geschichte erzählen, die mir eingefallen ist, nämlich gerade bei dem Thema. Heiligabend, ich wohne nicht weit entfernt von einem Obdachlosen und auch so Alkoholiker, sag ich mal, also gestrandete
vom
Leute.
Vom Soho-Haus.
Vom Soho-Haus. Nee, gibt es hier eine Sozialstation nicht weit entfernt und da gibt es so Bänke, die sind auch nicht weit entfernt. Ich gehe mit Juri immer vorbei an so einer Bank, also mehrere Bänke und da sitzen Leute. Ich will jetzt hier mich nicht irgendwie aufspielen, dass ich da ab und zu mal bestimmt denen irgendwas zu trinken anstelle oder Geld gebe oder auch schon mal jemandem ein Kissen gegeben habe. Blablabla. Ich habe gesehen, dass die eine Frau, die ganz lange schon da immer sitzt und die auch wirklich gezeichnet ist vom Leben, älter. Heiligabend saß auf der Bank. Ich bin mit Juri zum Lotto- und Toto-Laden gegangen, hab Kekse gekauft, hab ihr zwei Flaschen zu trinken gekauft und wollte ihr das schenken und geh auf sie zu mit Juri und denk, hey, Weihnachten, und mach das so. Sie guckt kurz hoch und sagt, hau ab! Und ich so, alles klar, hau ab! Und dann bin ich so umgedreht und wirklich so, hau ab! Und dann bin ich so, ja, alles klar, und bin dann weggegangen und bin dann halt, und ich weiß es noch, weil die Kekse immer noch im Flur bei mir stehen. Jedes Mal, wenn ich jetzt hier vorbeigehe. Du kannst auch scheitern mit deinem, mit guten Aktionen.
Ja, hast du vielleicht bedrohlich ausgesehen oder sowas? Oder
nee, überhaupt nicht. Die hat einfach keinen Bock mehr auf Menschen, die keinen Bock mehr. Die hat auch keinen Bock mehr auf ein Geschenk, bei der ist das nun mal alles vorbei. Naja, das ist jetzt auch nicht so eine spannende Geschichte. Ich habe hier noch immer einige Sachen auf dem Zettel, aber
ja, wir können das nicht alles, wir können das nicht alles heute machen. Wir haben ja noch ein paar andere Sendungen vor uns in den nächsten Monaten und Jahren hier bei Spotify.
Eine Sache, wenn ihr euch wundert, warum wir so viel Energie haben, wir haben beide heute aus der Eiswanne gesendet. Das machen wir nämlich auch fürs Alpha-Mindset, haben wir uns heute Morgen gleich in die Eiswanne gesetzt. Und jetzt kommen wir beide raus, oder?
Ja, jetzt geht's mal langsam raus. Ich habe schon die Musik angemacht, weil wir sind wieder am Ende der Sendung angekommen. Das war Fest und Flauschig für heute, den 21. Januar. Wir sind am Mittwoch wieder da mit Boomer Cringe, der kleinen Backstage-Ausgabe. Und dann in der kommenden Woche am Sonntag, da wird es ein großes Hallo geben. Es wird ein bisschen, wir werden an einem anderen Ort sein, gemeinsam. Mhm. Aber wo, das verrate ich dir. Das weiß Olli wirklich noch nicht. Ist eine sehr lange vorbereitete Überraschung.
Jetzt ist die Frage, komme ich denn am Freitag noch nach Hause?
Ja, auf jeden Fall.
Wirklich?
Wir nehmen
sonst kann ich wieder auf. Sonst penne ich wieder im Gästezimmer bei dir oder was?
Wie immer. Ja, mal gucken. Ist zurzeit vollgestellt mit Kartons. Hier siehst du hinter mir Schuhkartons.
Hat Melanie ein Problem damit? Oder bist du gar nicht mehr mit Melanie zusammen?
Schon lange nicht mehr mit Melanie zusammen. Weißt du doch auch.
Mit Melli?
Gar nicht mehr.
Echt nicht?
Nee, schon lange nicht mehr.
Ach so.
Schon 3 Monate lange nicht. Ich bin jetzt mit Cora Schumacher zusammen.
Ach so, ich wollte gerade.
Weil die ist zurzeit lonely.
Lonely.
Nee, Quatsch, andersrum, fuck. Nee. Witz verkackt. Cora ist nicht nur in
diesem Dschungel. Du bist mit Amira Pocher zusammen.
Das wär's, Alter. Das wär ja eine Schlagzeile. Mein das Gott. Wär...
Wer weiß, was noch alles kommt. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Wir haben früh am Morgen gesendet. Ich habe schlecht geschlafen. Ich hoffe trotzdem, wir konnten
ein bisschen unterhalten. Nee, war trotzdem eine schöne Sache. Weißt du, was ich mir vorstellen kann?
Na?
Olli Pocher, der wohnt ja im Kölner Süden. Ich fahre jetzt gleich mal, setz mich da auf dem E-Scooter und fahr mal runter, fahr mal an Köln vorbei, vom Pulheim mal rein nach unten, da wo der wohnt. Klingel mal mit so einem. Und dann vielleicht kommen wir zusammen. Das wär's doch.
Das finde ich schlecht. Kann ich noch mal ganz kurz, ich lese gerade in der Bildzeitung diese Schlagzeile über den Rapper Manuelsen. Der soll die MPU, irgendwas mit MPU,
was MP3. Nee. Der hat sein MP3 nicht bestanden.
Manuelsen ist wohl, Razzia bei Rapper Manuelsen, Idiotentestbetrug.
Das ist, wie kann man denn mal Idiotentestbetrug?
Die Ermittlungen konzentrieren sich auf die Firma MPU King, die bundesweit mehrere Zweigstellen unterhält. Wie unseriös kannst du deine MPU-Firma nennen?
MPU King. Komisch, ich hätte gedacht, dass bei MPU King einem seriös geholfen wird, wenn man zu dumm und zu scheiße zum Autofahren ist.
Wahrscheinlich hast du da umsonst, ohne Idiotentest, hast du einfach deinen Lappen wieder gekriegt. Wahrscheinlich
einfach ein paar blaue Scheine hinlegen oder violette Scheine hinlegen.
Und dann kriegst du MPU King.
MPU ist übrigens der, in der Thronfolge kommt danach Prinz Harry. MPU King.
Und jetzt wie heißt denn die Sendung heute? Ist das eine
dieser Sendungen? Ist eine dieser Sendungen.
Leute, es war wieder eine dieser Sendungen. Wieder eine dieser Sendungen heute.
Leute, wir sind am Mittwoch wieder da. Macht das gut, ne? Hört auf mit dem Alpha sein. Omega bleibt geht gesund. Auf.
Tschüss.
Tschüss.